Ja, moin, moin. Da sind wir wieder. Die beleuchteten Brüder sind zurück in einer neuen Folge ihres Podcasts Belebu. Er heißt Belebu Podcast. Das ist mittlerweile bekannt, auch wenn er offiziell weiterhin nicht so heißt, aber das ist egal. Ich begrüße Benny vor mir, also nicht in echt, sondern digital zugeschaltet via Skype. Ich möchte dich herzlich in unserem Podcast begrüßen. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Na?
Na?
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich habe heute frei. Ich sitze hier im Keller, obwohl draußen die Sonne scheint. Das ist okay.
Und das führt dazu, dass es dir gut geht, dass du im Keller sitzt.
Nee, das war nur eine weitere Ausführung, um ein bisschen mehr zu geben dir als nur ein einfaches Gut.
Um das Gesamtbild zu vervollständigen.
Ja, gut, obwohl ich im Keller sitze. Vielleicht auch, weil ich im Keller, ich weiß nicht, ob weil oder obwohl. Eins von beiden, vielleicht eine Mischung.
Nee, es muss ja nicht immer eins von beiden sein. Es kann ja auch einfach nur eine Zusatzinformation sein. Es ist ja nicht so, dass alles, was du machst, tust oder wo du dich aufhältst, direkten Einfluss auf dein Befinden hat.
Meinst du nicht?
Glaube ich nicht.
Ich glaube schon.
Nicht ich immer. Ich glaube, es ist zum Beispiel unerheblich, ob ich jetzt eine schwarze oder eine blaue Jeans trage.
Okay, und vielleicht ist es auch unabhängig, auf welchem Stuhl ich genau sitze. Da magst du recht haben. Vielleicht im Mikrokosmosbereich schon irgendwie, aber nicht wahrnehmbar und dass man darüber reden müsste. Schon gar nicht so lange, wie wir das jetzt tun.
Also nicht wahrnehmbar bedeutet auch so viel wie unerheblich.
Ja.
Also das, was ich gesagt habe. mir geht's nicht so gut. Danke der Nachfrage.
Du hast mir überhaupt keine Chance gelassen, Mann.
Ja, ich weiß. Aber ich wollte jetzt trotzdem direkt drüber reden, um einmal den Elephant in the Room anzusprechen. Ich bin krank.
Ja.
Und das zum ersten Mal seit 2019. Und das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Es ärgert mich kolossal, weil ich gerade Urlaub habe und jetzt schon die letzten 3 Tage nicht so richtig genießen konnte, wie es eines Urlaubs angemessen wäre. Dafür bin ich aber so ein bisschen auf Codein, also wie so ein guter Deutschrapper, habe ich mich hier ein bisschen hochgefixt für diese Podcast-Aufnahme, die stattfindet am Mittwoch. Dem 8. September, 12.06 Uhr, es ist unsere vorletzte Ausgabe vor der Bundestagswahl, habe ich ausgerechnet. Und du wirst mich ein bisschen da durchbringen müssen, so rein energetisch, weil ich die letzten Tage viel gelegen habe und wenig erlebt habe. Also wir können über Krankheit sprechen, wenn du möchtest. Ich habe heftigen Muskelkater vom Husten. Also immer wenn ich jetzt husten muss, tut mir mein ganzer Brustkorbbereich weh, aber halt nicht nur die Lunge selber, die tut auch weh, aber die Muskulatur drumherum. Kennst du das?
Kannst du mir erstmal den Zusammenhang mit den Deutschrappern erklären?
Mit den Deutschrappern, die hauen sich doch immer Lean rein, dieses, wie heißt das, Hustensaft. Und wenn man das halt heftig überdosiert, dann durch das Codein da drin, was ein sogenanntes Antitussivum ist, also ein Medikament, was Hustenreiz unterdrückt, das ballert, wenn du das recht hoch genug dosierst. Und das ist halt frei verkäuflich. Und das ist so ein Trend gewesen oder immer noch, dass Deutschrapper in ihren Insta-Stories sich mit Hustensaft abschießen und dann lustige Insta-Stories machen.
Ist das nicht ein bisschen zu uncool für Deutschrapper, mit was Legalem sich wegzuballern?
Dadurch, dass der Rausch echt hart doll sein soll, vielleicht nicht.
Also Sammy Deluxe erinnere ich noch, wie der damals bei Viva sich auf dem Sofa einen Joint gedreht hat. Das war ein echter Deutschrapper.
Ja.
Nicht einer, der sich auf Insta Hustensaft reintonnert.
Das ist die heutige Generation, was sollen wir machen?
Ja, da kann man nur an der Seitenlinie sitzen und den Kopf schütteln.
Ja, mehr bleibt einem nicht übrig.
So, jetzt... Ja, den Zusammenhang zwischen deinem Urlaub und deiner Krankheit habe ich tatsächlich noch gar nicht hergestellt und dich da gar nicht ausreichend für bemitleidet. Ich habe dich nur bemitleidet für die Krankheit an sich.
Aber ich habe mich heute zum ersten Mal in meinem ganzen Leben im Urlaub für 2 Tage krank gemeldet, damit ich wenigstens die 2 Urlaubstage zurückkriege.
Aha, das weiß ich immer gar nicht, ob man das kann und ob das geht und ob man das machen soll und ob das irgendwie kompliziert ist.
Gar nicht, es ist sogar noch unkomplizierter als normal.
Gut.
Ja.
Dann mache ich das jetzt immer in meinem Urlaub. Ich melde mich 2 Tage krank und habe dann 2 Urlaubstage mehr.
Ich weiß nicht, ob das irgendwann auffallen würde, aber es ist keine schlechte Idee.
Ja. Und du hast so viele Sachen gesagt. Du hast Kontext geschaffen, du hast die Bundestagswahl erwähnt, du hast deine Krankheit erwähnt und Muskelkater. Ob ich das kenne, dass man vom Husten Muskelkater hat? Nee, ich kenne das, dass man von Dingen Muskelkater hat, wo man das gar nicht erwartet. Also vielleicht auch tatsächlich mit Krankheit, aber vom Husten, wo denn? Im Brustkorb?
Ja, genau, in der sogenannten Atemhilfsmuskulatur. Wow. Interkostalmuskulatur heißt das.
Dann hast du heftig gehustet.
Ich habe heftig gehustet,
ja. Auch nachts? Bist du davon aufgewacht?
In der ersten Nacht ja, aber danach hatte ich Codein und den Lebensretter Nummer 1, Vic Medi-Night.
Das ist ein Placebo, oder?
Nein.
Nee? Ach nee, das ist heftig. Vic Medi-Night ist heftig, ne? Aber was ist das Placebo? Vic Vaporub.
Ja, Vic Vaporub hat aber drei schöne positive Sachen an sich. Erstens riecht das ganz gut.
Ja,
also ich mag den Geruch einfach gern.
Heftig Menthol.
Passend dazu, es wird auch so ein bisschen warm so an den Stellen, wo man es eingerieben hat. Das sind beides Platz 1. Dann Platz 2, man wird im Idealfall, wenn man verpartnert ist, dann schön an Brust und Hals und Rücken gestreichelt mit dieser schön riechenden Salbe. Und
das meine ich mit Placebo-Effekt.
Na, weiß nicht, ob menschliche Zuwendung ein Placebo-Effekt ist. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da können wir uns übrigens mal länger drüber unterhalten. Da habe ich viel Erfahrung drin gesammelt in meiner Zeit als Gesundheits- und Krankenpfleger. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Aber das Dritte, und das ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man mit Vic Vaporub eingeschmiert wurde, von wem auch immer, muss die einschmierende Person hinterher sagen, und jetzt schlaf dich gesund, kleine Ballerina, und dir einen Kuss auf die Stirn geben. Das könnte jetzt Placebo-Effekt sein. Aber erinnerst du die Werbung aus den 90ern?
Ja, ich wusste nicht, dass die Ballerina sagen. Aber ich wollte gerade auf die Werbung...
Ja, das ist doch ein kleines Mädchen, was krank ist und am nächsten Tag hat sie eine Tanzvorstellung. Und die Mutter schmiert sie ein und dann sagt das Kind irgendwie sowas wie auf den Rücken und den Hals und auf die Brust. Und dann sagt die Mutter, so, und jetzt schlaf dich gesund, kleine Ballerina. Und gibt dir einen Kuss auf die Stirn und danach fühlt sie sich wohl und kann am nächsten Tag wahrscheinlich alle Leute an die Wand tanzen.
Wie schön in den 90er Jahren so kalte Werbeagenturen dieses Gefühl von Wärme und Familie transportiert haben, dass es das auch wiederum dann in Realität echte Momente erzeugt hat. Schön. Ich denke bei Ballerina und Werbung an Yes, weil es da auch diese eiskalte, also der Farbfilter auf dieser Yes-Werbung mit der, und das ist an meinem Geburtstag Ballerina, wo ich auch mal dachte, was ist denn das? Ist das einfach, die ist da alleine in dieser großen Halle mit ihrem Trainer und es ist alles, es sieht aus, es sind nur Grautöne und da dachte ich mir, unabhängig von dem Geburtstag, was ist das für ein Leben, das die führt, dass die so schrecklich da Einzeltraining hat, um irgendwie gedrillt zu werden oder was. Und alles, was sie kriegt, ist ein labbriger Schokokuchen.
Tja, das ist die Origin-Story von Black Widow. Also da, wo, das ist einfach Scarlett Johansson, die als einzige Freude kleine Yes-Törtchen hatte zum Geburtstag. Mehr aber auch nicht.
Okay, warte mal. Weil, ach so, ich wollte nämlich eigentlich die Vic Vaporub-Werbung. Da glaube ich, gab es, vielleicht weiß ich, ob es Vic Vaporub war, da gab es irgendwann mal sowas, wo sie das in der Werbung offensiv aufgegriffen haben und gesagt haben, ja, scheiß drauf, wenn es medizinisch nicht wirkt, es wirkt. Also, darum geht's. Zuneigung, Wärme und man braucht den liebenden Menschen, der einen damit einschmiert. Irgendwie so gab es, glaube ich, mal was. Das fand ich ganz souverän.
Das kenne ich nicht, aber das würde doch inhaltlich mehr, also außer die menschliche Nähe, zu Meditonsin passen. Meditonsin ist doch so ein Placebo-Ding. So
ja,
ein,
das
so ein
ist Homöopathie Ding. Einfach, oder nicht?
Ja, und Homöopathie ist Placebo.
Ja.
Ja.
Richtig.
Aber trotzdem sagen viele Menschen, dass es irgendwie helfen würde.
Ich hatte das auch immer, weil ich das immer von meiner Mutter bekommen habe und dachte immer, das ist echte Medizin und ganz viele andere Leute sagen das auch immer und ich habe das dann immer
genommen. Schmeckt auch ein bisschen so.
Und ja, die tun so, als wäre das Medizin und das ist halt einfach Homöopathie. Aber gut, jetzt kaufe ich das nicht mehr. Die kriegen keinen Cent mehr von mir.
Richtig so. Werbung. Also wenn wir jetzt schon über Werbung sprechen, dann muss ich einmal dir folgende Rückmeldung vorlesen, die mich erreicht hat nach unserer letzten Folge alles über Bundeskegelbahn, wo wir ja über, wie du dich erinnerst, die Nutella-Werbung gesprochen haben und was denn der Plan des Jungen war und du das sehr plausibel beschrieben hast, dass es ihm einfach darum ging, Recht zu behalten. Der war sich so seiner Sache so sicher, dass er sich cocky dahingestellt hat und gesagt hat, ey, ich will nichts dafür, wenn ich gewinne, ich will euch nur zeigen, dass ich krasser bin als ihr.
Ja.
Und darauf, also nicht nur, sondern auch eine ganz allgemeine Podcast-Rückmeldung habe ich bekommen, die ich dann vorlesen möchte. Und damit ist aber auch eine Werbung verbunden. Jetzt muss ich das nur noch eben ganz kurz finden.
Wir machen jetzt Werbung in unserem Podcast für irgendwas anderes?
Nee, wir machen jetzt, wie sich das gehört und wie wir das eigentlich jedes Mal machen, Werbung in unserem Podcast für unseren Podcast. weil es eine mit einer sehr schönen Rückmeldung generell verbunden ist. Und dann, du wirst, pass auf, ich lese einfach vor. Absender ist unser gemeinsamer Freund Flo.
Hallo, Flo.
Hallo, liebe Willkommensgrüße bei uns im Podcast. Er schreibt, wieso um alles in der Welt habe ich euren Podcast nicht schon früher entdeckt, beziehungsweise letztes Jahr nicht auf dich gehört? Ich habe ihm nämlich letztes Jahr diesen Podcast empfohlen und er hat es einfach so abgenickt und mittlerweile ist er heißer Fan. Deine Story mit dem Fahrrad und der Bahn, mega. Also, dass ich mich, dass ich versuche, der Situation aus dem Weg zu gehen, mit meiner Bahn Fahrrad zu fahren, kann mich gut in dich hineinversetzen. Vielleicht nicht so krass, aber die Richtung kommt mir bekannt vor. Und mal wieder liebe Grüße an Benny. Er soll mal die Deit-Werbung anschauen. Zum Thema in der Werbung sind die Söhne immer älter als die Mädels, auch wenn ich mich nicht weiter zum Werbespot äußern möchte. Ich gehe davon aus, du kennst die Deit-Werbung nicht?
Nein, aber Deit löst krasse Flashbacks aus, wenn wir irgendwas fahren mit Deit. Das ist ein richtig schlechter Name für ein Produkt zum einen. Und das ist so eine Billiglimonade, oder?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ich kannte die Werbung, auf die er anspielt, nicht, aber ich habe sie gegoogelt. Sie ist ein bisschen unspektakulär. Da sieht man eine Familie, beziehungsweise man sieht einen Badesee, wo eine schöne junge Frau im Bikini knapp bekleidet auftaucht. Und ein Mann fängt an oder pfeift ihr so hinterher. Und dann ist da ein älteres Mädchen, was sagt sowas wie, Papa, so kannst du doch irgendwie nicht mit Mama umgehen. Und dann sagt er sowas wie, aber ich finde eure Mutter halt so hübsch. Und dann kommt noch ein jüngerer Sohn und dann freut sich die ganze Familie. Also was, total beknackt.
Was würde denn Catcalling wohl dazu sagen?
Ja, Catcalling innerhalb der Ehe. Friedrich Merz würde es erlauben.
Also es ist ein Beispiel dafür, dass es durchaus ältere Töchter in Werbung gibt. Und ich glaube, ja. Es hat noch irgendjemand anderes das Gleiche herausgestellt. Also meine Theorie ist auf tönernen Füßen gebaut.
Na, du bist nun auch nicht sehr werbeerfahren heutzutage. Das muss man dir zugute halten.
Ja, das ist die Moderne. Da hat moderne Sachen Einzug gehalten. In der modernen Familie dürfen auch die Töchter älter sein.
Spannenderweise sind die Kommentare zu diesem YouTube-Video deaktiviert. Bei knapp 300.000 Aufrufen gibt es 3 Daumen nach oben und 3 nach unten und keine Kommentare.
Die wurden von Catcalling-Kommentaren geflutet.
Möglicherweise. Und Deit hat der YouTube-Kanal von Deit hat 41 Abonnenten.
Ja, wer sind diese 41? Alles Mitarbeitende.
Alles Mitarbeiter, ja. Oder Bots.
Aus Russland, direkt von Putin programmiert. Hier, die Radfahrgeschichte. Da fiel mir nochmal, als ich das nochmal gehört habe, wie wir uns darüber unterhalten haben, eine schöne Definition ein, und du magst Definition gerne, vielleicht habe ich sie auch schon mal erwähnt, zu Souveränität.
Ja, hast du schon mal gesagt.
Habe ich schon mal gesagt. Dann möchte ich es nicht wiederholen.
Da wiederholst du trotzdem. Das ist
ich wollte nämlich eigentlich jetzt dich bitten, einmal dir vorzustellen, was du glaubst, was Souveränität ist.
Denn das hast du bereits getan, das möchte ich jetzt nicht nochmal tun.
Soll ich jetzt nochmal die Definition wiederholen?
Ja, sag noch einmal die Definition.
Souveränität ist, den Ausnahmezustand zu beherrschen.
Ja, genau.
Und das kam mir in den Sinn, weil es sich bei dir so anhörte, als wärst du darauf erpicht, den Ausnahmezustand zu vermeiden.
Richtig, absolut. Aber die Kunst ist, wenn man dann gezwungen wird, in den Ausnahmezustand sich reinzubegeben, dann auch beherrscht in der Situation sich zu verhalten. Und das kann ich.
Und ich habe darüber deswegen nachgedacht, weil ich nicht den Eindruck habe, dass du nicht souverän bist. Obwohl du, ich weiß nicht, ob du den Ausnahmezustand beherrschst, aber auf jeden Fall ist er dir, du bist nicht der Fisch im Teich in diesen Situationen. Du fühlst dich darin nicht pudelwohl. Und ach so, deswegen habe ich gedacht, dich würde ich als souverän eher deshalb beschreiben, weil du extrem gut weißt, was du kannst und was nicht und sehr gut weißt, was gut für dich ist und irgendwie nicht dadurch gar nicht in dieses Schwimmen kommst. Weil du, was du immer sagst, du weißt halt, du findest das doof, deswegen verhinderst du das. Und das ist für mich auch eine Form von Souveränität, die nicht in diese Definition passt.
Ich bin außerhalb der definitorischen Grenzen des Wortes Souveränität. Ist das ja das Learning aus dieser...
Ja, zumindest dieser Definition. Vielleicht ist auch einfach die Definition flawed und wir brauchen eine neue.
Nee, finde ich okay. Ich bin gern Sonderfall. Damit kann ich gut leben.
Ja.
Da fühle ich mich wohl, da beherrsche ich die Ausnahmesituation.
Über Werbung kann ich trotzdem stundenlang reden, habe ich aber gerade nicht so viel Lust zu.
Nee, ich wollte auch gar
sonst,
nicht
weiter. Sonst kommt man jetzt in so ein... aber vielen Dank an Florian für diese Rückmeldung. Irgendwie habe ich das Gefühl, er hat das Gleiche schon mal geschrieben. Wieso hast du mich nicht früher darauf aufmerksam
gemacht? Ja, sowas Ähnliches hat er auch schon mal geschrieben. Aber ich wollte es trotzdem einmal auch im Podcast verlesen, weil ich habe es bisher immer nur privat gesagt und ich fand das so schön, dass ihn das nicht loslässt, wie begeistert er von unserem Podcast ist. Und übrigens hast du festgestellt oder mitbekommen, dass wir wirklich endlich mal Tanten empfohlen wurden, erfolgreich?
Das ist ja der Knaller der Folge, tatsächlich. Wir haben es geschafft.
Der Knaller der Folge.
Wir haben eine erfolgreiche Tantenempfehlung durchgekriegt und das bedeutet jetzt, dass kein anderer mehr eine Entschuldigung hat, das nicht zu tun.
Richtig.
Denn es funktioniert also, offensichtlich.
Genau, wir sind Dada und Tante haben abgeliefert und jetzt müssen alle anderen nachziehen.
Ja.
Müssen.
Ja. Liebe Tanten da draußen, seid so wie Dadas Tanten und lasst euch von euren Neffen und Nichten empfehlen.
Na, die hören das ja nicht, wenn sie noch nicht empfohlen wurden. Es geht ja um die Empfehlung.
Ich weiß.
Aber vielleicht sollten wir dann auch selber mal damit anfangen.
Wir sollten uns mal an die Tanten direkt wenden und denen sagen, dass sie ihren Nächten und Niffen Druck machen sollen.
dass sie diesen Podcast empfohlen bekommen. Sollen wir im Podcast sagen.
Das ist so ähnlich wie Demokratiehilfe im Nahen Osten.
Oh. Ja. Please elaborate.
Kann ich nicht so gut.
Boah, ich muss versuchen, das Lachen einzustellen.
Oder wie David Lynch auf diese Frage sagte, no. Als er einmal eine These gestellt hat und die Frage kam, please elaborate, und er einfach mit no antwortete.
No.
Fand ich sehr schön. Ich habe gerade sehr viele Videos über David Lynch auf YouTube gesehen zuletzt.
Benny, möchtest du eine neue Erkenntnis über König der Löwen hören? Den Löwenkönig? Oder möchtest du, dass ich dich noch etwas besser kennenlerne, als ich sowieso schon, und alle Hörer und Hörerinnen natürlich auch, oder mich besser kennenlernen, nämlich so Erkenntnisse, die ich erst im Alter von 35 hatte, die man eigentlich schon sein ganzes Leben lang hätte haben können.
Du, ich oder Löwenkönig?
Ja, genau.
Löwenkönig.
Wenn dir ein bisschen bewusst ist, wie so die Gemeinschaften von Löwen und Löwinnen funktioniert, dann müsste einem klar ins Auge fallen, dass Nala und Simba Geschwister sind, aller Wahrscheinlichkeit nach. Denn außer Scar gibt es da keinen anderen Mann als Mufasa und sie ist offensichtlich nicht Scars Tochter. Und es ist so, dass bei den Löwen der Pascha, daher kommt ja das Wort, alle Löwinnen deckt. Das heißt, sie sind mindestens Halbgeschwister.
Aber wie machen die das denn mit Inzucht insgesamt?
Ja, ziehen sie durch, würde ich mal sagen.
Aber vielleicht ist es auch so, dass die Kinder danach sich in alle Winde verteilen und überall neue Kolonien gründen?
Das kann sein, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass das Love Interest von Simba seine Halbschwester ist. Wie findest du das?
Mit Sicherheit die Halbschwester. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es die Halbschwester ist, ist sehr groß.
Ja.
Ist okay. Kann ich mit, also wenn die das in echt auch so machen, dann kann ich auch im Film damit leben.
Findest du, man hätte das irgendwie thematisieren sollen im Film? Nee,
denn Löwen würden das ja auch nicht thematisieren, wenn das für die normal ist.
Also in der immanenten Löwenlogik ist das völlig nachvollziehbar.
Allerdings sind sie ja anthropomorphisiert, deswegen, aber nicht so sehr. Es gibt ja Filme, in der sie dann Klamotten tragen, Fahrrad fahren und ein Postbote sind.
Und aufrecht laufen. Das Einzige, was sie Menschliches können, ist
sprechen
und die Folgen ihrer Handlungen absehen.
Und Intrigen spinnen und so und Fallen stellen. Und also Fallen stellen können vielleicht auch echte Löwen. Ja.
Aber ich glaube nicht so. Ich glaube nicht, dass echte Löwen Widersacher in eine Schlucht locken, um dann befreundete Hyänen anzuweisen, jetzt die Gnuherde loszujagen, um den Widersacher kaputt zu stampfen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt.
Ja. Smarter Löwe. Ja, nee, finde ich okay mit der Inzucht.
Okay.
Inzucht unter Löwen, kein Problem für die beleuchteten Brüder.
Alles über okaye Inzucht. Ja.
Ich überlege auch gerade, ob ich das gleiche Spiel wie, spiele wie du, dass ich drei Sachen.
Musst du ja nicht.
Nee, will ich auch nicht. Bietet sich gerade nicht an. Ich verstehe meine ganzen Aufzeichnungen nicht. Mach mal weiter mit der Sache über dich.
Mit der Sache über mich? Also, ich hatte zwei Erkenntnisse, wo ich mir denke, oh Gott, das ist aber spät. Erstens die nicht ganz so offensichtliche. Ist dir also es gibt ja die italienische Stadt Bologna.
Ja, Bolognese. Ja,
ja da kommt Bolognese her. Wusste ich nicht. Mir war Bologna durchaus ein Begriff und Spaghetti Bolognese natürlich auch, aber ich habe das nie zusammengebracht bis gestern.
Witzig. Vorgestern. Das habe ich ungefähr vor 3 Tagen meiner Tochter erzählt.
Ja, also wirklich. Mir hättest du es vor 3 Tagen auch noch erzählen können. Ja, das wäre mir völlig neu
aber gewesen. Aber was für ein Zufall, dass das gleichzeitig. Meine Tochter und du hatten gleichzeitig die Epiphanie.
Richtig. Ich habe das nur gesehen in einer Lokalität auf der Nudelkarte. Bolognese, ich glaube, da stand vegetarisch oder vegane Bolognese und dann als Erklärung in Klammern fast, Klammer zu, das Original aus Bologna. Und ich dachte so, oh, natürlich. Ja. Sind diese ganzen Spaghetti-Gerichte nach Städten benannt?
Ja, Napoli, wie heißt das? Spaghetti Napoli.
Ja.
Und Neapel. Pesto Genovese. Was ist denn das eigentlich für eine Stadt? Jetzt kommen wir hier wieder auf Terrain, wo irgendwie sich mein Vater hinter
über. Ja, aber was ist denn mit Carbonara? Gibt es das auch als Stadt?
Ich glaube nicht, dass alle Gerichte, ich glaube nicht, dass es eine Regel gibt, dass die nach Städten benannt sein müssen. Ich glaube nicht, dass Carbonara, fällt mir nichts ein, wo das herkommen könnte. Und Tonno halt auch nicht, weil das ist halt einfach Thunfisch.
Aber es gibt ja, das ist ja auch eine Pizza. Und ich rede ja von Nudelgerichten.
Ja, du kannst ja auch Spaghetti als Tonno essen.
Ja, das ist ja ekelhaft.
Milanese gibt es noch. Ja, aber das ist auch, glaube ich, meistens eher eine Pizza.
Habe ich auch noch nie gehört.
Arrabbiata ist auch, glaube ich, keine Stadt.
Wer weiß, vielleicht ja doch. Ihr Tanten da draußen, ihr wisst sowas, sagt uns Bescheid. Okay, und das Zweite ist, und das fand ich krass, ehrlich gesagt, dass mir das noch nie aufgefallen ist, weil das eigentlich auch so offensichtlich ist. Der Fußballschlachtruf zieht den Bayern die Lederhosen aus.
Ja.
Ist ja sehr bekannt, ja?
Ja.
Wusstest du, dass das die Melodie von Yellow Submarine ist? Auch, wusste ich nicht. Das weiß ich seit 4 Wochen oder so. Das ist mir nie aufgefallen. Niemals. Und ich habe das so oft gehört. Und natürlich kenne ich auch Yellow Submarine sehr gut.
Lederhosen aus. Das ist mir nie aufgefallen.
Also ja. Das war für mich eine völlig neue Erkenntnis mit 35.
Das ist fast alle Fußballgesänge gehen auf irgend so ein bekanntes Lied zurück. Tatsächlich. Aber ja, so ähnlich wie mit den Nudeln und den Städten.
Deswegen habe ich das zufälligerweise auch zusammen
gruppiert, hast du sehr gut gruppiert.
Habe ich gut ja, geclustert. Ja, das war mir völlig neu. Yellow Submarine zieht den Bayern die Lederhosen aus.
Ja, wie schreibst du eine 4?
Wie ich eine 4 schreibe?
Ja.
Ich fange oben an, schräg nach links unten, gerade nach rechts, setze ab und mach dann den Strich.
Und schließt du sie oder lässt du sie offen?
Natürlich lasse ich sie offen, sonst würde ich ja nicht absetzen.
Ja, du könntest auch absetzen und sie danach schließen.
Ja, nein, auf gar keinen Fall schließen.
Ja, richtig, bin ich auch der Meinung. Aber warum? Warum sind geschlossene Vieren so scheiße?
Weil man das vielleicht, wenn man schnell und undeutlich schreibt, vielleicht als A oder sowas fehlinterpretieren könnte. Oder wenn man sehr schlecht schreibt, als O oder irgendwas anderes auf jeden Fall, dass die Verwechslungsgefahr größer ist.
Auf jeden Fall sind geschlossene Vieren krass viel schlechter als offene Vieren. Und trotzdem sind sie die absolut dominante Spezies in dieser Gruppe.
Hä? Nein.
Guck auf deine Computertastatur.
Ja, richtig.
Mach mal aber die Google-Suche.
Ich denke jetzt an Handschrift.
Handschrift. Gedruckte Schrift. In gedruckter Schrift ist die 4 geschlossen. Und wenn du bei Google-Bildersuche nach der 4 suchst, kriegst du 98% geschlossene Vieren. Und was ist das für eine Scheiß? Warum gibt es nicht eine Einigung auf die offene? Was ist der Vorteil der geschlossenen 4?
Naja, ich glaube nicht, dass man da über Vorteil und Nachteil nachdenken muss. Wichtig ist ja, dass man die richtigen Zahlen erkennt. Und wenn es sich durchgesetzt hat, dass es gedruckt oder auf der Tastatur oder so geschlossen gut funktioniert, muss man es ja nicht ändern. Und ich kenne kaum Menschen, die das handschriftlich machen, glaube ich.
Es gibt es, aber es ist sehr selten. Man kann das halt beim Handschriftlichen in einem Rutsch machen, wenn du von unten anfängst. Zap, zap, zap. Dann machst du so ein geiles Blitzgeflecht. Aber mich wurmt das, dass die geschlossene 4 so prominent ist.
Also ich habe jetzt gerade mal beides aufgeschrieben. Also die geschlossene 4 sieht super scheiße aus.
Ja.
Und die offene sieht hervorragend aus.
All hail to the offene 4.
Aber ich finde trotzdem irgendwie in gedruckter Form, allein deshalb, weil ich da noch nie drüber gestolpert bin, scheint das nicht so schlimm zu sein. Gibt es denn gedruckt nur geschlossene 4?
Ja, das frage ich mich auch, ob man darüber stolpern würde, wenn man eine offene 4 gedruckt hätte.
Ja.
Ob dann, man das als komisch empfinden würde. Wahrscheinlich schon.
Ich könnte es mir auch vorstellen.
Aber wie blöd überhaupt, dass es so viele verschiedene... Naja, das fand ich komisch, dass es so eindeutig bei handschriftlich so und bei gedruckt so ist, kam mir irgendwie blöd vor. Mag ich nicht. Inkonsistent.
Ist inkonsistent, aber ich finde es trotzdem gut, dass du mich darauf hinweist, weil ich werde jetzt mal in Zukunft darauf achten, auch ob ich Menschen kenne, die handschriftlich die 4 zumachen.
Ja.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Benni, eine Sache, die ich nicht über dich weiß und die mich wirklich sehr interessiert, als du noch ein Kind warst und in die Schule gegangen bist und noch in einem Alter warst, wo du dich jetzt nicht selber irgendwie beim Kiosk um Frühstück oder so gekümmert hast, was haben deine Eltern dir zu essen in die Schule mitgegeben?
Oh. Ich war das sehr besonders. Meine Oma wollte, glaube ich, mehrfach das Jugendamt anrufen, weil sie sich Sorgen um uns gemacht haben, dass wir kein Frühstück bekommen, weil alte Menschen wissen ja, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag ist und wissen, dass man sowieso die ganze Zeit essen muss, damit man nicht in der Nachkriegszeit verhungert. Und wir haben Frühstück immer abgelehnt, mein Bruder und ich.
Wir haben Frühstück zu Hause oder
alles,
auch
alles? Überall, komplett. Ich habe lange, jahrelang war meine erste Mahlzeit nach der Schule um 14 Uhr.
Du hast nie in der Schule oder jahrelang in der Schule nichts gegessen?
Naja, meine Eltern haben alles versucht, sag ich mal. Die haben halt uns morgens was angeboten, die haben uns Sachen mit in die Schule gegeben. Mein Vater ist irgendwann, das hat tatsächlich geholfen, mein Vater ist irgendwann jeden Tag vor der Schule zum Bäcker gefahren und hat uns Brötchen geholt, geile Brötchen, so Mondzöpfe, so kleine, so ähnlich wie Laugenzöpfe als Brötchen, nur mit Mond drauf, und hat uns die geschmiert und die haben wir dann auch gegessen. Aber irgendwie war das eigentlich nicht nötig. Und dann später bin ich auch, da haben wir schon geredet über Frau Krause und ihren Kiosk am Alstertal, da war ich dann auch, haben mir die fetten Fleischsalatbrötchen reingezogen, wo Fett Butter drunter geschmiert war, und dann die Nutella-Brötchen natürlich auch. Aber nee, ich mochte das immer nicht so gern. Ich fand das immer ganz gut, wenn das Mittagessen die erste Mahlzeit des Tages war.
Und wenn du sagst, es wurde euch was angeboten, also es wurde auch was mitgegeben, was wurde denn mitgegeben, bevor die geniale Idee mit den Mondzöpfen kam?
Eigentlich immer geschmierte Brote. Toastbrot oder richtiges Brot. Ich weiß, dass in der Grundschule hatte immer mein Freund Axel, hatte häufig Eibrote mit und ich auch. Und dann war es immer so, dass immer wenn einer die Eibrote mit hatte, hat er sie mit dem anderen geteilt. Das war unser Deal. Immer der Eibrote mit hatte, hat mit dem anderen geteilt.
Bah, wie ekelhaft.
Und ja, die haben krass gerochen. Das fanden die anderen auch immer alle doof, aber wir waren die Eibrot-Buddies. Das war unser Ding. Er hatte noch so ein Gewürz drauf. Kennst du das Aromat? Das ist irgend so ein ganz fieses Maggi-Scheißzeug. Ein ganz intensiver Geschmacksverstärker-Kram. Das war da immer drauf, fand ich richtig geil damals. Haben meine Eltern nie gekauft. Ich habe das mal irgendwann Jahre später im Supermarkt gefunden und gekauft, und das ist krasses Teufelszeug.
Weil es eklig ist oder weil es nicht eklig genug ist, um es wirklich eklig zu finden?
Es ist so übertrieben, so eine harte, krasse Superwürze einfach. Einfach so Maggi irgendwie.
Ja, okay.
Und was anderes kann ich mich nicht erinnern als Brote. Ich glaube, es waren immer geschmierte Brote.
Mhm, okay.
Mit Philadelphia, Kräuterphiladelphia, mit Leberwurst, mit Käse, mit Salami, Quark.
Ich finde das total spannend, wie unterschiedlich das ist. Bei meiner Mutter hatte das auch immer, sie hat noch von ihrer Nachkriegsgeneration Elternschaft eingetrichtert bekommen, Frühstück ist super wichtig und es muss regelmäßig gegessen werden und so. Und ich habe mich ja früher immer schon Konventionen versucht zu verweigern. Ich musste aber trotzdem jeden Morgen, bevor ich zur Schule ging, musste ich frühstücken. Also es war keine Option zu sagen, nee, ich esse nichts. Also ich musste, weiß ich nicht, dann wurde irgendwie ein Kompromiss gefunden, mindestens ein Toastbrot. Dann habe ich irgendwie ein Toastbrot mir reingedrückt und dann war es das.
Aber hattest du auch einfach keinen Appetit?
Nee, es ist bis heute eigentlich anders. Ich frühstücke mittlerweile, bevor ich zur Arbeit gehe, einfach aus Vernunftsgründen, weil ich halt dann teilweise bis 13 Uhr oder so keine Zeit habe, was zu essen. Und dann ist das irgendwann einfach zu lang. Aber ich habe davor jahrelang niemals gefrühstückt. Ich habe über viele Jahre, außer vielleicht mal am Wochenende in Begleitung oder so, habe ich sonst nie gefrühstückt. Und fand das auch nicht so schlimm. Und meine Mutter hat mir aber trotzdem jeden Tag einen Apfel mitgegeben. Ich hatte jeden Tag einen frischen Apfel, den ich mitnehmen musste, wo ich von 5 die Woche vielleicht einen gegessen habe. 2 habe ich verschenkt, einen habe ich weggeschmissen und einen habe ich wochenlang vergessen. Und das wurde dann auch irgendwann richtig ekelhaft. Und dann, ich weiß nicht warum, habe ich auch jeden Tag so ein Fertigtrinkpäckchen Sojakakao mitgebracht oder mitgegeben bekommen. Und ich weiß gar nicht genau warum, weil ich fand das jetzt nicht irgendwie leckerer als Milchkakao. Im Gegenteil, ich fand den sogar immer ein bisschen eklig und der hat auch furchtbar gestunken. Aber ich habe jeden Tag Sojakakao bekommen, weil meine Mutter einfach ein Mensch ist, die ist so gewohnheitsmäßig unterwegs. Mhm. Dann hat sie einmal wahrscheinlich vergriffen Sojakakao. Ich habe mich nicht rechtzeitig beschwert. Und dann war es halt immer die gleiche Sorte Sojakakao.
Hättest du nicht mal sagen können, sorry, vielleicht mal Kakao ist okay, aber vielleicht mal einen anderen?
Ja, aber wenn ich das gemacht hätte, oder ich habe das wahrscheinlich gemacht, dann hat es vielleicht einmal funktioniert und danach war diese neue Information raus aus dem Kopf meiner Mutter und dann ist sie wieder zu ihrem alten.
Du hättest selber einkaufen müssen, du hättest mitkommen müssen.
Ja, nee, ja.
Hast du im Haushalt mitgeholfen, richtig?
Nein, gar nicht, außer dass ich ab, weiß ich nicht genau, vielleicht 15 oder 16 jeden Samstag mein Zimmer aufräumen, putzen und staubsaugen musste, sonst habe ich kein Taschengeld bekommen.
Hm. Also ich habe als Kind nichts gemacht. Ich wurde dazu angehalten, meine eigenen Teller mal so in die Spülmaschine zu räumen oder so. Aber im Grunde habe ich außer meinen Kram aufräumen keine Haushaltstätigkeiten übernommen. Und jetzt, wo ich Vater bin, verstehe ich das überhaupt nicht.
Nee, verstehe ich auch nicht.
Also Kinder, die können es, sie haben mega viel Zeit. Und es gibt keinen Grund, warum sie nicht Wäsche waschen sollten, Geschirrspülmaschinen, also jetzt noch nicht meine Kinder zwingt, aber zumindest so ein bisschen Geschirrspülmaschinen. Aber wenn sie größer sind und überall ankommen und die Fähigkeiten haben, können sie auf jeden Fall ohne weiteres aufräumen, keine Ahnung, die Hühner füttern, den Müll rausschieben oder rausbringen, all solche Sachen. Why not?
Ja, vor allem kann das ja auch, wenn man das richtig verkauft, Spaß bringen. Also ich habe schon häufiger mal gehört von Eltern, die kleine Kinder haben, da finden die Kleinen das immer richtig geil, Müll in den Mülleimer zu schmeißen.
Ja, okay, das stimmt. Alle Kinder schmeißen gerne Müll in den Mülleimer, wenn sie sehr klein sind und auch so beim Spülmaschine ausräumen. Und so. Aber später, wenn sie halt keinen Bock mehr drauf haben, aber es ist einfach eine, ich finde das, also ich werde versuchen, das zu etablieren.
Als ich das allererste Mal zu Hause bleiben durfte, als meine Eltern in Urlaub gefahren sind, ich glaube, die waren eine Woche oder 2 Wochen weg, da musste mir meine Mutter mit Post-its die Waschmaschine erklären. Also das ist so Schritt 1 das, Schritt 2 das, Schritt 3 das und dann hier auf Play drücken. Und das spricht ja auch Bände, also dass ich dann irgendwie mit 16 das noch nicht wusste, wie eine Waschmaschine funktioniert.
Mein Sohn ist gerade 4 geworden und kann die Spülmaschine und die Waschmaschine komplett alleine bedienen.
Ja, sehr gut.
Weil er halt Bock drauf hat. Früh anfangen damit. Genau. Du hast neulich gefragt, mal mich, ob das bei meinen Eltern früher zu Hause auch immer so unordentlich war, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Das war auch zugegeben an einem besonders harten Tag, aber ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht und auch jetzt, wo du das jetzt sagst. Und die Menge an Haushalt, die man macht, wenn man Kinder hat, gar nicht, weil die Kinder alles durch die Gegend schmeißen und so oder super unordentlich sind oder so, sind unsere eigentlich gar nicht so, ist so exorbitant viel mehr. Ich mache so viel mehr Haushalt als früher und mein Haus sieht so viel weniger danach aus, als würde ich Haushalt machen als früher. Das ist das krasseste Verhältnis, was man sich vorstellen kann. Man glaubt nicht, wie viel es ist.
Ich weiß aber nicht, ob deine Erfahrungen da richtig repräsentativ sind, weil du ja jetzt auch, das haben die Leute hier schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, in einem vergleichsweise großen Haus wohnst mit deiner Familie Und es ist ja ganz klar, je größer der Wohnraum ist, desto anfälliger für Unordnung, weil man ja auch einfach schneller mal sagt, okay, diesen Raum sehe ich jetzt die nächsten 48 Stunden nicht, ich mache jetzt nichts. Und erst seitdem ihr da wohnt, habt ihr ja quasi zwei Kinder, die dann ja quasi auch die doppelte Unordnung machen im Vergleich zu vorher.
Es ist bestimmt auch ein Faktor, aber der Faktor Kinder ist viel größer. Und ich kenne ja auch sehr, sehr viele andere Haushalte mit Kindern. Und es gibt die, die haben so unmenschliche Regeln. Und entschuldige, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, falls das bei euch der Fall ist. Zu spät. Es sind unmenschliche Regeln, bei denen es heißt, die Kinder dürfen nicht im Wohnzimmer spielen. Gar nicht. Also da ist es
so war das bei mir früher auch.
Hallo, Mama und Papa Tim.
Unmenschliche Eltern, ja.
Und das finde ich einfach, also...
Ich meine, wie soll das denn auch gehen? Also aus Sicht meiner Eltern, wie soll denn das auch gehen? Wie sollen sie denn Fernsehen gucken, wenn da Kinder spielen? Das geht ja nicht. Also habe ich auch Verständnis für.
Das hast du jetzt gesagt.
Nee, aber ich glaube, das war der Grund, dass meine Eltern nicht beim Fernsehgucken gestört. Gar nicht mal die Unordnung, weil aufräumen musste ich nach dem Spielen sowieso immer direkt. Ja. Egal, wo ich gespielt habe.
Ja, das versuchen wir auch so ein bisschen. Geht natürlich auch leichter, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, aber, oder auch schwerer, je nachdem. Aber es gibt halt das, wo es tatsächlich klar ist, nur im Kinderzimmer und ansonsten ist es häufig, muss man leider auch sagen, in Kombination mit einem Elternteil, in Klammern, ist es immer die Frau, die nicht arbeitet und einfach super viel Zeit hat und dafür sorgt, dass alles immer picobello ist. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine Putzfrau dazu oder auch nicht, keine Ahnung. Und dann läuft das. Und das sind Wohnungen mit Kindern, da kommst du rein, oder Häuser, und es sieht einfach alles wie geleckt aus. Aber die absolut überwiegende Zahl der Haushalte sieht richtig schlimm aus.
Also richtig. Das ist so interessant, weil das in meiner persönlichen Wahrnehmung, nun bin ich natürlich nicht so viel bei Menschen mit Kindern zu Hause wie du, allein schon, weiß ich nicht, um deine Kinder zu Spielbesuch hinzufahren oder so. Deswegen kriegst du da natürlich viel mehr mit. Aber meine persönliche Wahrnehmung, meine subjektive Erfahrung ist ganz anders. Also da ist es wirklich vielleicht auch, also weil ich so geprägt bin durch meine eigene Familie und mein Bruder, der ja nun auch Vater ist, das irgendwie übernommen hat. Da ist es auch nie unordentlich, niemals. Da liegen nicht irgendwelche Sachen rum. Jetzt ist seine Tochter auch 9. Das ist das ja schon nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn die irgendwie 3, 4, 5 sind. Aber auch damals, das war da nicht unordentlich. Zumindest nicht, wenn Besuch kam. Vielleicht also ist das der Unterschied.
Ja, das kann also auch sein.
Dass die Leute dann, wenn jemand kommt, dann räumen sie auf, weil man darf ja richtig keine unordentliche Wohnung herzeigen, was ich auch ganz prinzipiell, unabhängig, ob man Kinder hat oder nicht, für sehr fragwürdig halte.
Ja, das stimmt. Das kenne ich auch. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und weiterer Faktor ist, dass ich jetzt tatsächlich und auch meine Frau nicht super ordentlich sind, auch noch nie gewesen sind. Aber das ist halt trotzdem Ausmaß. Das ist, und genau das, was du meinst, wenn ich halt meine Kinder abhole, die irgendwo spielen waren, dann ist das nicht so, dass die Eltern früher sagen, oh, wir müssen das ganze Haus aufräumen, gleich kommt Vater XYZ, random Dude, und holt sein Kind ab, sondern dann kommst du halt hin und du denkst einfach, hier ist Atomkrieg. Es ist einfach so krass, wie das denn zum Teil aussieht. Und manchmal auch so, dass man das Gefühl hat, es ist nicht mehr in den Griff zu bekommen. Bei uns ist es zumindest noch so, wir haben ja nun auch eine Putzfrau, bei uns ist es zumindest so, dass wir alle 2 Wochen auf jeden Fall richtig komplett aufräumen und wenn es geht auch dazwischen. Aber zum Teil mache ich 4-mal am Tag die Küche in einen richtig tollen Zustand und 4-mal am Tag ist sie wieder komplett im Arsch. Das ist einfach die Menge an Essen, die Menge an Klamotten, die Menge an Dingen, auch so irgendwie Papiere und alles. Es ist so viel Scheiß.
Aber Küchen sind auch heftig undankbar, weil du hast in Küchen, abgesehen von der Geschirrspülmaschine vielleicht, auch keine Chance, auch nur ein bisschen Unordnung gut zu verbergen oder irgendwie in die Ecke zu stellen, wo man es nicht sieht. Weil Küchen, man, also einmal Eier kochen und schon sieht die Küche unordentlicher aus als vorher, obwohl sie überhaupt nicht unordentlich ist, aber vom Gesamteindruck ist es so.
Das stimmt, aber der große Vorteil von Küchen ist, Küchen sind das einfachst aufzuräumende, der einfachst aufzuräumende Ort in der ganzen Wohnung, weil in Küchen auf jeden Fall immer alles seinen Platz hat. Da hast du nicht irgendwie noch diese 4 Zettel, die du nochmal irgendwie gerade machen musst, du willst sie noch nicht wegräumen und lässt sie da nochmal liegen oder das Buch, was du gerade liest oder die Klamotten, die du noch... Es ist halt so, in der Küche kannst du alles, wenn du die Küche aufräumst, kannst du sie perfekt machen, wenn du die Zeit dafür hast. Das ist im Wohnzimmer viel schwieriger.
Ja, in der Küche ist es ja auch so durchritualisiert. Da in der Regel sind ja auch in der Küche nur Dinge, die auch in der Küche ihren Platz haben.
Genau. Und wenn nicht, dann kommen sie raus aus der Küche. Und dann sieht die Küche zumindest wieder gut aus.
Ja.
Ja, aber es ist tatsächlich... es ist ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, wie viel man aufräumt und wie viel Ordnung man macht und am Ende hast du das Gefühl, hat wieder einer reingekackt ins Zimmer.
Ich muss sagen, das ist ein bisschen der Vorteil als Katzenbesitzer, weil man gezwungen ist, viele Dinge gleich wegzuräumen, ja. Zum Beispiel Essensreste oder so, weil sonst die Katzen rangehen und das essen und das ist vielleicht auf Dauer nicht gut.
Ja.
Deswegen habe ich in den letzten Jahren, die ich jetzt als Katzenpapa unterwegs bin, mir ganz doll angewöhnt, zumindest so bestimmte Dinge immer sofort oder so schnell es geht aufzuräumen oder wegzuräumen oder an einen Ort, wo die Katzen nicht rankommen. Und das hilft, um einen gewissen Standard zu halten.
Ja, bei euch ist sowieso, also ich komme ja auch nur dann, bin ja auch nur dann, wenn ich zu Besuch komme, aber bei euch ist es eigentlich immer super aufgeräumt. Das aber habe ich auch den Eindruck, daran liegt, dass ihr nicht so viel Scheiß habt. Ihr habt einfach nicht so viele Dinge, die potenziell rumliegen könnten. So, sondern es ist alles ein bisschen, ja, wünsche ich mir manchmal auch.
Ja, stimmt. So viele Rumliegesachen gibt es in dieser Wohnung nicht. Außer so Dinge, weiß ich nicht, so ein Tablet oder ein Buch oder so, was ja auch nicht stört, wenn es mal im Wohnzimmer liegt.
Überhaupt nicht. Das macht das ja fast lebendiger dann. Wenn das nicht rumliegen würde, dann wäre es ja eher so IKEA-Katalogmäßig. Ach, die IKEA-Kataloge sind ja super lebendig. Die geben sich ja Mühe, da ein Tablet hinzulegen, damit genau dieser Eindruck nicht entsteht.
Und nicht nur in den Katalogen, ja auch vor Ort mit diesen Plastik-Tablets und
so. Das finde ich richtig geil. Ja.
Es ist noch was Großartiges passiert. Ich habe auch mit 35 die erste Steuererklärung meines Lebens gemacht.
Wie kann das sein?
Indem man vorher keine macht.
Aber wie kann das sein?
Ich verstehe die Frage nicht. Na, man muss ja nicht.
Doch?
Nein. Du musst nur, wenn du selbstständig bist oder wenn du schon mal eine gemacht hast.
Aber wie zahlst du dann deine... Also, wie wird dann kontrolliert, ob du nicht zu wenig oder zu viel Steuern gezahlt hast, wenn du einfach normal erwerbstätig bist?
Gar nicht.
Aber es kann doch sein, dass es Rückforderungen gibt. Der Staat muss doch wissen, ob du vielleicht zu wenig Steuern gezahlt hast.
Weiß er nicht.
Was ist denn das für eine Regel? Das ist sowieso, nein, jeder muss sich an Recht und Gesetz halten. Es sei denn...
Er hat noch nie damit angefangen.
Und er trägt am Sonntagmorgen eine rote Mütze. Merkwürdig. Also ich kenne das auch, dass wenn man anfängt, dass man dann immer eine machen muss. Aber ich dachte, in dem Moment, wo du sozialversicherungspflichtig beschäftigt bist, musst du eine Steuererklärung machen.
Ich habe davon ehrlich gesagt inhaltlich keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Lohnsteuerabrechnung, dass die dann halt nicht nur an dich selber, sondern auch ans Finanzamt geschickt wird oder so, wo dann sowas überprüft werden würde. Zumindest, ob man was nachzahlen muss, aber vielleicht auch nicht. Also es ist so, man kann ja 4 Jahre rückwirkend machen, ne? Und ich habe angefangen mit 2020, also das Aktuellste, was möglich ist. Und hatte so, ich glaube, 1.700 Euro, die ich kriege.
Ja.
Das fand ich gut. Dann habe ich 2019 gemacht, hatte ich, glaube ich, 1.300, die ich kriege. Fand ich auch gut. Dann habe ich 2018 gemacht und dann hat er mir am Ende gesagt, oh, wenn du das abschickst, musst du wahrscheinlich 340 Euro nachzahlen. Dann habe ich das natürlich nie abgeschickt und jetzt belasse ich das bei den beiden Jahren.
Das ist ja, pickst dir die Rosinen raus, mein Freund.
So ist es. Ich weiß nicht, ist das jetzt unklug, das in der Öffentlichkeit zu verraten?
Nein, das glaube ich nicht.
Außer Finanzbeamtin.
Florian verpetzt uns.
Bitte nicht verpetzen.
Moment mal. Aber warum ist es denn eigentlich immer so, wenn es gibt immer diese Fristen. In der Corona-Zeit wurden die jetzt ein bisschen netter gefasst. Aber sonst war es immer so, wenn du bis Mai deine Steuererklärung nicht abgegeben hast, dann wird was veranschlagt und dann sagt das Finanzamt halt, okay, du musst so und so viel zahlen. Wieso kann sich denn das 4 Jahre rückwirkend machen? Wieso gibt es die Gleichzeitigkeit? Wow!
Entschuldigung.
Gibt es die Gleichzeitigkeit von Fristen? Und du kannst es 4 Jahre rückwirkend machen. Wozu dann die Frist?
Gute Frage. Ich glaube, es ist so, wenn du quasi ausgerechnet wirst, weil du es nicht abgegeben hast und dann aber ein Jahr später es rückwirkend nochmal neu, also nochmal abschickst, dass es dann nochmal neu berechnet werden würde.
Ah, das kann sein. Dass du sozusagen erstmal machen sie pauschal, dann ziehen sie meinetwegen 500 Euro ein, weil sie glauben, dass das so hinkommen könnte. Und wenn du den dann aber später nachweist, nee, so war es wirklich, dann kriegst du das. Das kann sein. Ja, ich habe meine Steuererklärung auch vor kurzem gemacht. Und ich kriege immer, jedes Jahr kriege ich voll viel wieder. Immer zwischen 500 und 2.000 Euro.
Wow, krass. Ich dachte, ich bin jetzt irgendwie außergewöhnlich viel, was wegen meiner horrenden Studiengebühren, die ich bezahle, aber...
Nee, es hängt zum einen davon ab, was du absetzen kannst, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, dann, wenn du die Gehaltsstufen wechselst, also wenn du innerhalb eines Jahres plötzlich mehr verdienst, dann wird das immer so aufs ganze Jahr angerechnet, die Steuern, die du zahlst, aber am Ende des Jahres hast du halt doch nur 6 Monate statt 12 Monate auf dem Level gearbeitet und deswegen kriegst du was wieder. Aber frag, ist das alles zu kompliziert und ich habe davon wenig Ahnung und ich bin immer richtig froh, wenn das erledigt ist. Steuererklärung ist echt kein sexy Thema in keiner
Hinsicht. Nein, aber ich hatte ja auch einen Grund, warum ich das so lange nicht gemacht habe, aber ich kann an dieser Stelle Werbung machen, ohne dafür was zu bekommen. Taxfix ist mega cool.
Ich benutze Wundertax, ist auch cool. Beide geben uns kein Geld dafür, dass wir das hier im Podcast sagen.
Wundertax.
Merkt sich Taxfix auch immer, was du im letzten Jahr angegeben hast und überträgt das, damit du nicht wieder deine Steuernummer raussuchen musst und die ID und den ganzen anderen Scheiß?
Also zumindest, wenn du das direkt nacheinander machst, ja. Ob das nächstes Jahr noch ist, kann ich dir nächstes Jahr erst sagen.
Ja, bin ich gespannt. Ich freue mich schon auf Folge 120 vom Brüder-Podcast, in dem du das berichten wirst. Welche Folge ist es eigentlich heute?
68 oder so. 65? 64? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe ja noch mal über Deo nachgedacht, ne?
Die Bewegung oder das Geruchsmittel?
Die Bewegung.
Ja.
Geruchsmittel ist schön. Das ist ein Antitranspirant.
Antitranspirant.
Und wir machen es eh nicht, weil es ist dumm, aber ich habe gedacht, es wäre einfach richtig geil, das auf YouTube aufzuziehen, so eine Art Bericht zu machen darüber, wie wir Deo umsetzen, wie wir diese Bewegung angehen, wie wir die Verträge machen und so weiter, ohne das wirklich zu tun. Also das nur als in einem Video nachzustellen, wie wir diese verschiedenen Schritte gehen. Und dann das Ganze als Videokunstprojekt zu machen. Mit Befragung von Leuten und dann besuchen wir irgendjemanden und erkundigen wir uns beim Finanzfachmann und machen alles, was man dazu machen müsste, ohne es tatsächlich zu machen. Das fände ich mega gut.
Das wäre witzig, aber ich glaube, das ist eine Idee aus der Kategorie zu aufwendig für den Gag.
Richtig. Na, für den Gag weiß ich nicht, aber zu aufwendig, um es überhaupt zu machen. Ich glaube, es wäre eine sehr, sehr gute Videoreihe. Aber da wir sie eh nicht machen, kann ich das jetzt nur als Randnotiz in diesem Podcast einmal raushauen aus meinem Gehirn, dass ich das attraktiv fand.
Wir könnten ein zweites Podcast-Projekt parallel starten, was wir so aufziehen wie Cui Bono, nur dass es dann eben um unsere Gründung geht, also dass wir dann versuchen, das journalistisch aufzubereiten. Fiktiv, genau. Wir können auch Interviews, so könnte man das machen. Es ist in Folge 67.
Und die Doku, die Podcast-Doku ist aus dem Jahr 2041 gehalten und macht rückwirkend.
Ja.
Ja, Beginn 2020, damals, ihr erinnert euch, Corona und so weiter und zwei junge, geniale Podcaster aus Hamburg hatten eine Idee. Und dann werden Leute befragt und Interviews und alte Archivstücke und so weiter. Ja. Und dann zitieren wir uns aus Podcast-Folgen aus dem Jahr 2023 als historisches krass. Dokument und dann müssen wir das nachstellen.
Ja, dann müssen wir dafür sorgen, dass dann in der Folge diese Zitate vorkommen.
Genau.
Krasses Kunstprojekt. Auch das viel zu viel Aufwand für den Ertrag, aber ja. die Idee ist super.
Ja.
Ich habe neulich im Aldi-Markt, bin ich dreimal durch den Aldi gelaufen, hab keine Eier gefunden. Im ganzen Aldi-Markt gab es keine Eier.
Eier sind genau das Problem. Also ja, Eier sind ein Riesenproblem. Genau,
das ist überhaupt nicht einheitlich gestaltet, richtig. Wo in einem Supermarkt richtig. Man Eier findet.
Manche haben sie irgendwie bei der Kühlabteilung so in der Nähe von der Milch und der Butter. Manche haben sie völlig separat auf einem Display, das irgendwo, es kann ganz am Anfang stehen,
ja.
kann in der Mitte stehen, am Ende gibt es keine Einheitlichkeit zu.
Ja.
Es gibt ja gewisse Regeln wie Chips und Süßigkeiten am Ende in langen Gängen, Gemüse und Obst am Anfang und so. Aber
wobei dieser Aldi-Markt, den ich da vor Augen habe, der fängt nicht an mit Obst und Gemüse, sondern der fängt an mit Süßigkeiten. Und auf der linken Seite sind so ein Kühlregal mit Smoothies und so. Und erst im zweiten Gang kommen die Obst und Gemüse.
Erstaunlich. Süßigkeiten kommen eigentlich immer am Ende, wenn sich die Leute belohnen für ihren Einkauf und sagen, ach, das nehme ich auch noch mit. Denn am Anfang sind sie, glaube ich, gepolt auf, was brauche ich? Und am Ende sind sie eher gepolt auf, was will ich noch Geiles?
Ja.
Allerdings sind diese Smoothie und Sandwich und Ready-to-Eat-Sachen sind immer auch am Anfang.
Ja. das stimmt.
Auch komisch, aber die würde ich eigentlich auch eher am Ende vermuten.
Ja, ich finde eigentlich, alle diese Kühlsachen zum mehr oder weniger Direktverzehr sollten eigentlich alle am Ende stehen.
Ja, genau. Schon
deshalb, weil du die dann ja auch quasi separiert oder besser separiert aufs Fahrband legen kannst, weil du die ja nicht mit in deine große Tasche reinräumen
kannst. Richtig, die sollen nicht mit dem anderen Kram verschwurbelt werden. Man will, dass das ist immer am Ende, bin ich immer total wie so ein Luchs. Ich weiß nicht, ist ein Luchs besonders wachsam? Gucke ich immer.
Ja.
Was kommt da und was darf nicht in der Tasche verschwinden, sondern muss oben aufliegen oder will ich gleich zum Verzehr? Holst du dir häufig Sachen gleich zum Verzehr im Supermarkt?
Nicht oft, nein. Aber es kommt gelegentlich mal vor.
Ich mache das sehr, sehr viel. Ich bin total Opfer dessen. Gehst durch den Supermarkt, hast Bock auf Sachen, kaufst voll viele leckere Sachen und willst direkt was haben.
Ich kaufe auch wirklich sehr selten Dinge im Supermarkt, die ich nicht vorher schon geplant habe zu kaufen. So wie bei Ikea.
Das sind bei mir ungefähr 80% der Einkäufe, ohne Witz.
80%
ist nicht der geplant. Dinge,
die du kaufst, wolltest du gar nicht ursprünglich kaufen, sondern hast du dich inspirieren lassen vor Ort.
Ich gehe sowieso eigentlich selten hin in den Supermarkt, um etwas zu kaufen. Klar, Brot, Milch, bla, Butter, das brauchst du so, aber ansonsten gehe ich nicht in den Supermarkt, um Pilze zu kaufen oder weil wir noch Steckrüben brauchen oder was weiß ich, sondern ich gehe einfach hin, weil wir Essen brauchen und dann kaufe ich Sachen, die ich dann geil finde.
Ach Moment, also du weißt, Kühlschrank ist nicht mehr so voll, wir brauchen für die nächsten Tage irgendwie Dinge zum Essen und dann gehst du los und machst dir aber nicht vorher Gedanken, was wird es denn zu essen geben.
Richtig.
Und was muss ich, echt krass.
Man muss dazu wissen, dass ich habe einen extrem guten Überblick darüber, was im Kühlschrank und überhaupt an Essen noch da ist. Das heißt, ich weiß im Supermarkt zu 100%, haben wir noch Mehl, haben wir noch Pilze, haben wir noch Saft und kann das dann damit abgleichen. Das heißt, ich kaufe nicht aus Versehen Sachen doppelt, aber trotzdem gehe ich ohne Schlachtplan in den Kampf.
Hast du nicht vor nicht allzu langer Zeit so eine Geschichte erzählt, warum du plötzlich 16 Liter Milch zu Hause hattest, zum Thema nicht doppelt kaufen?
Bananen, es waren sehr viele Bananen, glaube ich.
Bananen, na gut, okay, ich sag dir mal, wie das in meinem Haushalt abläuft, nämlich gänzlich anders. Es ist so, erstmal haben wir natürlich eine gemeinsame App, wo man Einkaufssachen draufschreibt, wenn irgendwas zur Neige geht oder ne, mein Klopapier die letzte Rolle aufgehängt hat oder was auch immer. Dann schreibt man das auf, damit diejenige Person, die als nächstes einkaufen geht, Bescheid weiß, okay, auf jeden Fall sollte ich auch Klopapier kaufen. Und dann ist es so, man guckt so ein bisschen so die nächste Woche an. Nun ist bei uns auch HelloFresh mittlerweile ein Faktor, der zu berücksichtigen ist. Aber dann wissen wir, okay, wir haben irgendwie so 3 Abende oder 2 oder 4, wo man sich was zu essen kochen muss. Und dann gucken wir Chefkoch oder andere Rezepte, was man denn da kochen kann. Und dann, was braucht man denn davon? Also was muss man dann dafür extra kaufen? Das wird auf die Liste geschrieben und dann wird eingekauft. Und fast ausschließlich immer das, was da auch draufsteht.
Aber dann ist ja das Einkaufen ein reines Abarbeiten eines vorher passierten Überlegungsprozesses.
Korrekt. Einkaufen ist ja auch eine der allerschrecklichsten Dinge, die es gibt im Alltag.
Einkaufen ist bei euch nur Ausführung eines Plans. Bei mir ist Einkaufen der Plan. Deswegen ist Einkaufen für mich so interaktiv, so besonders. Ich treffe Entscheidungen, ich nehme Sachen auf, ich mache spontan Dinge, ich kriege Ideen und laufe nochmal zurück. Einkaufen ist extrem aktiv, da passiert in meinem Gehirn ganz viel. Gar nicht stumpf.
Aber dann verstehe ich nicht, warum du so ein Fan von der Deo-Bewegung bist, weil dann hast du doch, da profitierst du doch total davon, viel rumzusuchen und dann auch auf dem Weg dahin andere Dinge zu sehen, an die du vielleicht vorher nicht gedacht hast und dich inspirieren zu lassen.
Zunächst mal finde ich es geil, dass du mich als Fan der Deo-Bewegung beschreibst. Als ob ich einer von vielen bin und nichts mit der Gründung und Erschaffung dieser Idee zu tun hätte. Nee, weil es schon nervt. Ich gehe ja den Supermarkt einigermaßen systematisch durch, aber ich brauche halt schon manche Dinge, wirklich. Und das weiß ich, oder die möchte ich dann haben. Und dann will ich sie aber auch finden. Wenn ich dreiviertel durch bin und denke, ach, ich brauche ja noch Zitronensaft, dann will ich dann nicht nochmal zusätzlich zu meiner bisherigen Tour nochmal überall lang eiern.
Ja, okay. Verstehe.
Ich will so einen super Supermarkt haben. Vielleicht sollten wir das nicht mit den YouTube-Videos machen, sondern einfach das wirklich machen. Ich bin bereit dafür.
Bereit für Deo. Was war es nochmal? Derbe effektiv organisiert? Deutlich effektiver organisiert.
Getränkeautomaten fällt mir da noch ein bisschen ein. Getränkeautomaten ist falscher, denkt man an Pfandautomaten. Am Bahnhof gibt es diese wo du dir Snacks kaufen kannst oder eine Mezzomix. Und da gibt es ein neues Modell, kennst du das schon? Benutzt du die überhaupt manchmal?
Ich benutze die nicht, deswegen kenne ich auch kein neues Modell.
Ist es dir noch nie passiert, dass du was gekauft hast und ist drin stecken geblieben? Oder noch besser, was ist
noch? Na klar, drin? Früher, ganz oft.
Ja, und ist es ja auch schon passiert, dass da noch was stecken geblieben ist und du mit einem Einwurf zwei Sachen bekommen hast?
Das ist mir bestimmt auch mal passiert.
Oh, das ist so das Beste. Und das ist so spannend immer, wenn die kommen und was dann passiert und wie dieses kleine Rädchen sich dreht. Und jetzt gibt es die Neuentwicklung in diesem Bereich, zumindest bei den Getränkeautomaten. Da gibt es nämlich einen kleinen beweglichen
Roboterarm.
Ja. Der ist so geil. Denn man wirft sein Geld rein und ich habe das erst gar nicht gesehen. Und ich dachte mir nämlich in dem Moment schon, scheiße, das ist immer so doof bei den Dingern. Die fallen aus so großer Höhe runter. Und dann plumpsen die unten hart auf und wenn man es aufmacht, sprotzelt der ganze Scheiß raus. Und ich habe mich noch geärgert, weil ich mir nämlich eine Mezzomix gekauft habe und es gab auch eine Mezzomix, die weiter unten war. Und ich habe mich richtig geärgert, dass ich die Mezzomix weiter oben genommen habe, weil die Fallhöhe höher gewesen wäre. Doch dann kam der Roboarm von der Seite, fuhr genau auf die richtige Höhe, nahm das Ding in sich auf und fuhr dann zu so einem kleinen Fenster und dann war das. Da war ich schon völlig begeistert davon. Und dann neigt sich das so ein bisschen leicht und eine Klappe öffnet sich und es wird einem so wie aus so einem Sektkübel präsentiert. So richtig, nicht so, hier unten ist irgendwo in so einem dunklen Loch, wo alle schon reingepisst haben, ist irgendwo deine aufgeschlagene Mezzomix, sondern hier, lieber Kunde, wir präsentieren dir ein feines, gekühltes Getränk. Lab dich daran. Das fand ich geil.
Terminator wird immer realer.
Solange mir der Terminator frisch gekühlte Mezzomix serviert und mich nicht durch meinen Milchkarton durchsäbelt, ist mir das geil. Denn das ist die Alternative.
Ich glaube, die gibt es aber schon ein paar Jahre. Also ich weiß, dass zumindest im UKE genau so ein Ding schon seit einigen Jahren in der Haupthalle steht.
Ja, ich bin ein bisschen detached, seit ich hier mein Familienleben auf dem Land führe. Ich bin auch am Jungfernstieg vorbeigefahren, habe zum ersten Mal die neue silberne Decke an der U-Bahn-Haltestelle gesehen. Kennst du die schon?
Nee.
Boah, sieht das geil aus. Der ist futuristisch. Und überhaupt, die ganze Innenstadt und so, wenn ich da durchgefahren bin, habe ich gedacht, Mann, war ich hier lange nicht mehr am Hauptbahnhof und so, wo man früher selbstverständlich jeden zweiten Tag seinen Alltag bestritten hat. Und jetzt bin ich wie so ein Tourist in der Großstadt. Ja.
Detached.
Detached from the city. Warum rülpst man so häufig?
Man rülpst nicht häufig. Also nicht per se.
Naja, es ist eine relative Frage. Ich finde es überhaupt komisch. Ich würde denken, Rülpsen ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, weil man halt einfach isst und trinkt und schluckt und das ist ein normaler metabolistischer Prozess. Und Rülpsen
nicht
ist
das richtige Wort, aber gut.
Ist Rülpsen. Ein normaler Stoffwechselprozess? Auch nicht, doch, es ist ein Teil des Stoffwechsels. Was ist der Metabolismus?
Der Stoffwechsel.
Hey, dann ist es richtig.
Würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass das Kauen und Schlucken zum Stoffwechsel dazu gehört. Das gehört vielleicht zur Nahrungsaufnahme, aber da werden ja noch nicht unbedingt Stoffe verstoffwechselt, beziehungsweise wenn überhaupt in einem Rahmen, der
zu lassen ist. Wenn ich mit meinem Speichel den Scheiß im Mund schon beim Zerkauen und beim Versetzen des Speichels gibt es doch schon Stoffwechselprozesse.
Ja. Ja, das stimmt. Aber die sind trotzdem zu vernachlässigen im Vergleich zu all den restlichen Stoffwechselprozessen, die dann kommen.
Also ich finde es merkwürdig, dass zum Teil meines Metabolismus das Rülpsen offensichtlich dazugehört. Nein! Ich habe meine eigene Notiz falsch gelesen. Da stand nicht, warum rülpst man so häufig, sondern warum rülpst man nicht mehr so häufig.
Ich fasse es nicht.
Und ich habe mir irgendeine Theorie dazu ausgedacht, was ich mir gemeint haben könnte.
Also das war jetzt mal entlarvend, mein Freund.
Super entlarvend.
Liest irgendwas und weißt nicht mehr so richtig, was damit gemeint ist.
Das ist wie PowerPoint-Karaoke. Das ist Handy-Notizen-Karaoke. Ja,
richtig, das PowerPoint-Karaoke ist sehr gut.
Du musst eine These vertreten. Ich habe mich gefragt, warum habe ich als Kind so krass viel gerülpst und heute fast gar nicht mehr. Ich rülps nicht mehr. Mein Metabolismus ist besser geworden.
Ich möchte trotzdem nochmal das Wort Metabolismus da rausschmeißen, vor allem wenn du behauptest, dass es besser funktioniert, wenn du weniger rülpsen musst. Ich glaube, es hat einfach ganz viel mit den Dingen zu tun, die du zu dir nimmst. Ich rülps genauso viel wie früher.
Ja, weil ich trinke weniger kohlensäurehaltige Sachen. Wann rülpst du?
Ja, Kohlensäure. Es gibt, man könnte Stunden Videomaterial zusammenschneiden, wo du und ich rülpsen, weil wir Bier getrunken haben.
Ja, weil auch nicht mehr so häufig. Kaum noch.
Ja, weil wir das lassen mit dem Lautrülpsen im Internet. Das
also du kannst mir nicht erzählen, ich habe als Kind auf jeden Fall 400% mindestens mehr gerülpst als jetzt. Ich und zwar nicht nur, weil ich es lustig fand und mit Absicht gemacht habe. Kannst du absichtlich rülpsen?
Mm-mm.
Ich kann nicht. Kann 20 Mal hintereinander rülpsen.
Musst du nicht.
Mache ich jetzt auch nicht. Aber kann ich. Und aber unabsichtlich, dass es so aus einem rausbricht, dass man das nicht kontrollieren kann. Das gehört früher zu meinem Alltag dazu.
Halt, Moment. Es gehörte früher zu deinem Alltag, dass du unkontrolliert heftig rülpsen musstest?
Ja. Das ist einfach dieses, du sitzt irgendwo und plötzlich so, kommt da so einer.
Okay, nee, das hatte ich als Kind nicht und das habe ich jetzt heute auch immer noch nicht. Also,
ich hatte gehofft, ich bin da einer Sache auf der Spur.
Das mag ja sein, das heißt ja nicht, dass nur weil ich das nicht kenne oder nachvollziehen kann, dass das nicht ein generelles gesellschaftliches Problem ist. Das will ich jetzt nicht behaupten.
Ich möchte, dass es beim nächsten Triell mit verhandelt wird. Das sind Fragen, die ich hören möchte, beantwortet haben möchte von den KanzlerkandidatInnen.
Bewirb dich doch mal bei der Wahlarena. Armin Laschet kommt noch nächste Woche. Armin.
Warum rülpst man als Kind häufiger? Was ist deine Theorie? Ich möchte wissen, wie gut du theoretisieren kannst.
Und ist das bei dir eigentlich auch so? Wo ich gerade das Wort nachvollziehen benutzt habe. Ich habe ein germanistisches Problem und zwar mein ganzes Leben lang schon. Und zwar die synonyme Verwendung der Worte, ich kann das verstehen und ich kann das nachvollziehen. Oder auf die Spitze getrieben solche Sätze wie, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich verstehe das. Ich glaube, da ist Kraut und Rüben bei der Benutzung dieser beiden Worte und ich bin da explizit mit gemeint, weil ich das irgendwie nicht auseinanderklamüsert bekomme, was ich wann benutzen sollte. Und ich hoffe, dass du mir jetzt dabei helfen kannst.
Ich kann das verstehen, aber ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja,
das ist meine Antwort dazu. Ich benutze es sehr häufig, tatsächlich.
Aber was ist was? Also pass auf, ich mach mal ein Beispiel. Ich erzähle dir jetzt, dass ich gestern zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie vielen Jahren zum ersten Mal ganz langer Zeit nicht geraucht habe, einen ganzen Tag lang, weil ich so einen Husten habe. Und ich ärgere mich darüber, dass ich nicht rauchen konnte. Das kannst du natürlich nicht verstehen, weil du selber nicht raus, aber du kannst es nachvollziehen.
Ich kann es nicht nachvollziehen. Also, pass mal auf. Du bist ein Freund der Anglizismen. Du benutzt selber gerne das Wort relatable.
Ja.
Immer denn, wenn du das Wort relatable benutzt, geht es um nachvollziehen. Aber nur weil man etwas relaten kann, heißt das nicht zwangsläufig, dass man es geistig umreißen und verstehen und begreifen kann. Du kannst vielleicht sagen, ich kenne das, dieses Gefühl, dass man einfach mega Bock hat, weiß ich auch nicht. Ich kann das voll nachvollziehen, dass du immer dann, wenn jemand in deinem Treppenhaus ist, dass du da nicht rausgehen willst. Das ist mega relatable, das kann ich nachvollziehen. Aber ich weiß gar nicht wirklich, warum das so ist. Ich kann das eigentlich gar nicht verstehen, warum ich da keinen Bock drauf hat. Vielleicht, weil man nicht so selbst reflektiert ist, weil man noch nicht drüber nachgedacht hat oder so weiter. Andersrum kann es sein, dass man sagen kann, okay, ich bin geistig in der Lage zu verstehen, dass du eine Sucht hast und dass du gerne rauchen möchtest und dass du nicht damit aufhören kannst, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich sowas selber noch nie erlebt habe. Und manchmal möchte man das eine, manchmal möchte man, dass ein Leute verstehen, versteh mich endlich. Manchmal möchte man, dass Leute einfach nur das nachvollziehen können und es geht gar nicht darum, dass man die geistige Fähigkeit in dem Moment hat, das einzuordnen.
Also man kann nachvollziehen, ohne zu verstehen.
Und man kann verstehen, ohne nachzuvollziehen. Ja, würde ich sagen.
Ich weiß nicht. Das hilft mir irgendwie nicht so richtig weiter, weil ich auch bei dem Wort relatable wahrscheinlich genau dieselbe Problematik hätte zu understand.
Ja, richtig, aber kannst du denn nicht irgendwie Es gibt doch manchmal Sachen, die man nachempfindet, oder sie sich erklären zu können.
Oh, nachempfinden ist vielleicht ein gutes Wort. Nachempfinden heißt nachvollziehen. Also ja. Man kann sich quasi empathisch in diese Situation hineinversetzen, auch wenn man selber vielleicht anders handeln würde.
Ja, ich habe auch immer Angst vor, keine Ahnung. Ich nehme immer erstmal den Pommes, der am weitesten weg liegt. Ich weiß gar nicht warum, aber es geht mir genauso. Ich mache das auch so wie du. Und dann fängt man an zu überlegen vielleicht, warum es eigentlich so ist. Aber erstmal ist es relatable.
Aber wenn ich mich empathisch in die Situation anderer Leute reinversetzen kann und dann darüber mir auch die Reaktion auf bestimmte Dinge erklären kann, dann verstehe ich das doch auch.
Warum nicht? Also, es ist erstmal nur so ein, man kennt es von sich selber. Und das heißt doch aber noch nicht, dass du es verstehen kannst. Im Sinne von begreifen, dass du den Grund für diese Reaktion oder dieses Verhalten oder dieses soziale Muster hast. Du machst doch ganz viele Sachen unbewusst oder ohne sie zu hinterfragen oder so.
Hm.
Kannst du das nicht nachvollziehen?
Ich verstehe es vielleicht einfach nicht.
Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann. Also es ist... Für mich ist der Unterschied sehr klar. Gerade weil ich diese Distinktion ganz oft betreibe.
Ja, ich benutze das tatsächlich synonym. Also mal das eine, mal das andere und stolpe immer darüber, sowohl bei mir selber als auch bei anderen Leuten. Also ich verstehe es tatsächlich nach wie vor nicht so richtig.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee. Und ich weiß auch nicht genau, was du mir jetzt damit sagen möchtest. Verstehst du es denn, dass ich es nicht verstehe? Oder ist da einfach beides, passt beides jetzt
nicht? Nee, ich kann das nicht ganz verstehen, dass du es nicht verstehst, aber das Recht kann ich es nicht nachvollziehen.
Also da passt beides jetzt nicht.
Es gibt Sachen, die kann man verstehen und nachvollziehen, es gibt Sachen, die kann man nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Es gibt alle vier Kombinationen.
Irre.
Die Wahrscheinlichkeiten kann ich dir jetzt aber nicht nennen, die Häufigkeiten.
Das ist auch unerheblich.
Und unterschiedlich von Person zu Person.
Ja. Naja, das ist vielleicht, wenn ich das nochmal mit einem klaren Kopf höre. Oder
wenn du die Folge hörst.
Ja, genau. Deswegen, ich hoffe auf die Zukunft. Also, dass Zukunftstim das versteht.
Was mich fasziniert, ist, dass Tiere, ich habe das bei den Hühnern beobachtet, so viel besser als Menschen darin sind, Sachen nicht zu essen, die schlecht für sie sind. Also, wenn die Hühner hier rumlaufen, dann hängt da lauter Blätter und Beeren und alles mögliche. Manches ist für die, obwohl es gar nicht riecht, wissen die, was sie essen können und was sie nicht essen können. Und Kleinkinder können das nicht. Die Menschen sind viel schlechter darin. Die laufen irgendwo lang und würden die alle möglichen giftigen Beeren in sich reinstopfen. Deswegen muss man die warnen. Und so bin ich drauf gekommen, Eltern warnen ihre Kinder immer davor, was sie alles nicht essen dürfen. Aber ich habe noch nie einen Huhn gesehen, dass ein anderes Huhn warnt, dass es irgendwas nicht essen darf. Aber da gibt es wahrscheinlich auch diese Mechanismen, dass die irgendwie, wenn die klein sind, dann irgendwie gibt es ja sowas, dass sie dann Sachen ausspucken oder dass sie dann, wenn Tierkinder irgendwas in den Mund nehmen, dass die Eltern dann irgendwie unruhig werden. Ich glaube, solche Effekte gibt es auch. Aber ich habe den Eindruck, dass die Tierwelt da wesentlich weiter ist als wir.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass solche Beeren oder was auch immer, die nicht gut sind, für die vielleicht doch so einen ganz kleinen Geruch ausstrahlen, den man menschlich nicht wahrnehmen kann. Also dass man da auf mit tierischem Sinn da eher noch irgendwie gewarnt wird, was man eben als Mensch nicht wahrnehmen kann. Aber es gibt leider auch ganz deutliche Gegenbeispiele. Fast alle Pflanzen sind giftig für Katzen. Also es gibt welche oder viele auch, die nicht giftig sind, aber so diese klassischen Blumen und Pflanzen, die man so sich in die Wohnung stellen kann, sind in aller Regel giftig für Katzen. Und da sollte man ja auch meinen, dass die das vielleicht mal probieren, dann kotzen und wissen sie Bescheid. Nein, mein Kater Grisou, der gerade ganz niedlich auf meinem Schoß sitzt, frisst alles, was er an Pflanzen hier irgendwie vor die Nase bekommt.
Oh nein.
Und deswegen können wir keine Pflanzen haben. Also abgesehen davon, dass er sie kaputt macht, aber er frisst halt auch einfach Dinge, die giftig für ihn wären.
Okay, dann sind Katzen, vielleicht ist es auch nicht so.
Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass du es verallgemeinern kannst.
Ich habe insgesamt das Gefühl, dass die Menschen krass defizitär in vielen Dingen sind im Vergleich zur Tierwelt.
Und denk an die vergifteten Affen bei Indiana Jones, mit den vergifteten Datteln.
Und bei Monkey Island, wo man den Hunden die Blume auf das Fleisch gibt und dann schlafen die ein.
Ja,
alles also hyperrealistische Beispiele aus der echten Welt, die das widerlegen, was ich gerade gesagt habe. Ja, vielleicht sterben auch einfach ständig Tiere links und rechts, weil sie giftigen Kram essen und das gehört halt dazu und die haben halt Pech gehabt und deswegen checkt man es nicht so. Und wenn ein Kind irgendwo stirbt, dann steht es gleich in der Zeitung.
Ja, dann kriegt man das irgendwie mit.
Aber die 800.000 Kaninchen, die sich jeden Tag vergiften, die, ja, über die redet keiner.
Kinder haben einfach die größere Lobby.
Ja, ja, schrecklich ist das, die armen Kaninchen.
Die armen Kaninchen. Hoffentlich macht die neue Bundesregierung da was. Ich möchte übrigens ganz kurz, ganz ernsthaft sagen, bitte, 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 alle Leute, die diesen Podcast hören, geht wählen. Oder wählt per Post oder so. Aber auf jeden Fall, macht von eurem Wahlrecht Gebrauch.
I voted per Briefwahl.
You already did. Yes. Congratulations to that. Ich freue mich richtig darauf, da hinzugehen am 26. Ich mag gerne wählen gehen. Ich mag den ganzen Vorgang, den ganzen Prozess. Ich mag das, dass man mal wieder eine Grundschule betreten kann, ohne komisch angeguckt zu werden, wenn man keine eigenen Kinder hat. Das finde ich.
Nee, darf man auch mit eigenen Kindern nicht.
Warum nicht?
Das war Betretungs?
Du darfst keine Grundschule betreten?
Wie heißt das denn?
Das Betretungsverbot?
Substantiv. Betretungsverbot? Betrittverbot?
Also wenn, dann Betretungsverbot, aber das klingt auch nicht richtig.
Nee. Also ich darf sie nicht betreten. Ausnahmen natürlich, bei Elternabend und nach voriger Anmeldung und so, weil an den Schulen möglichst wenig Personen sein sollen und die damit verhindern die das und machen da weniger.
Hat das was mit Corona zu tun?
Ja, ja, nur Corona.
Ach so, okay.
Ja, das meintest du doch mit. Ach nein, das meintest du nicht, als du eben meintest, dass man endlich mal wieder eine Grundschule betreten darf, ohne
Schulen zu werden.
Ich dachte, darauf hebst du ab.
Nein.
Du willst also in einer Grundschule.
Ich will in einer Grundschule,
glaube ich. Gibt auch andere Sachen, Gemeindehäuser, Kitas, ja. Krankenhäuser wahrscheinlich. Die machen nicht zu am Sonntag.
Aber Altenheime.
Altenheim, ja?
Ja, ich habe vorher in einem Altenheim, in meiner alten Wohnung, musste ich immer in ein Altenheim.
Die Alten sind doch auch sonntags da.
Ja, aber das macht man dann halt im großen Gemeinderaum und dann dürfen die halt für einen Tag nicht in den großen Gemeinderaum.
Oder außer so. Zum Wählen. Die haben sicherlich, hoffentlich haben die ihr Wahllokal da dann.
Das würde ich vermuten.
Das ist ja möglichst nah. Daher kommt das. Die haben das für die gemacht und dann haben sie gedacht, wenn wir hier schon die Kabine aufbauen, dann können wir auch gleich noch die umliegenden Leute mit abdecken, die hier wohnen. Clever. Unsere kleine Lokalverwaltung, was die sich alles Geschicktes ausdenken, um das Leben der Menschen besser zu machen. Auch das ist ein Grund, warum ihr wählen gehen solltet. Respekt für die Menschen, die euch repräsentieren. Mit eurer Stimme. Nehmt und? Eure Zukunft in die Hand und eure Hunde.
Und Respekt einfach vor unseren demokratischen Prozessen.
Ja.
Das sollte man tun.
Ich mag das genauso wie du auch sehr gerne, das lokale Wählen. Aber ich habe Kinder und wenig Zeit und sehe es irgendwie nicht ein. Dann ist es einfach, es ist zu bequem und einfach mit der Briefwahl, um es nicht zu machen.
Das mit den Kindern verstehe ich in dem Fall gar nicht als Argument.
Ja, die kann man schon mitnehmen, aber insgesamt man hat einfach so viele Termine und das mal verabredet. Und es ist einfach immer besser, wenn man so flexibel wie möglich ist. Und sich so wenig feste Termine wie möglich reinzuknallen. Das hilft sehr bei der Tagesgestaltung.
Zumindest, wenn man sehr spontan ist. Andere Leute profitieren sehr davon, möglichst viel durchzuplanen und durchzustrukturieren. Aber
mit Kindern ist es auch, also sagen wir zumindest keine vermeidbaren zusätzlichen Termine zu haben. Aber jetzt hat neulich gerade dieser Idiot von der Welt ja den Trump gemacht und die Zweifel an der Briefwahl gesät. Und eines der Argumente war unter anderem auch das, dass das Wählen vor Ort ja ein toller, wichtiger, ritualisierter, demokratischer Prozess ist. Und das war immer auch meine Argumentation für das Briefwählen für das Wählen vor Ort. Und seit der das gesagt hat, mag ich das Argument nicht mehr. Ich habe mir das madig gemacht.
Ulf Poschert hat dir...
Nee, das war nicht Ulf Poschert.
War es nicht Ulf Poschert?
Ach, weiß ich nicht. Das ist der Chefredakteur. Das ist ein ganz gewaltiges Schwein. Den folge ich auf Twitter. Das macht auch ein bisschen Spaß. Aber Alter, ist das ein Typ.
Ich will jetzt nicht über Ulf Poschert reden. Das ist schon ein ziemlicher Idiot.
Der hat nur Bock an der Provokation.
Genau. Das ist einfach ein rechter Troll.
Es ist ein Troll.
Der Chefredakteur einer, immer erfolgloseren Tageszeitung.
Aber die linken Trolle dieser Welt haben auch richtig Bock auf den Battle mit ihm.
Ja, also
Die lieben sich gegenseitig.
Die brauchen sich auch. Ja. Die brauchen sich zur gegenseitigen Empörung. Ist so.
Wir waren lange nicht mehr politisch, möchte ich mal sagen, ja, in diesem Podcast. Stimmt. Muss jetzt auch nicht sein, aber das fällt mir nur
muss
auf.
Muss jetzt auch nicht sein, aber ich finde, die Wahl ist trotzdem ein ganz schöner Anlass, da ein bisschen politisch zu werden. Ich habe gar nichts gegen Briefwahl. Also ich finde Briefwahl total okay, aber ich ganz persönlich für mich finde, es mag einfach das dahingehen und die Leute sind immer nett und freundlich und so.
Relatable.
Relatable, ich kann das nachvollziehen. Du kannst es nachvollziehen.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Aber auch verstehen.
Ja.
Ja, es hilft mir dann gar nicht weiter. schade, vielleicht kommt ja noch ein besseres Beispiel. Ja,
okay, bestimmt.
Aber das wirklich beste Argument, was ich dieses Jahr gehört habe für die Briefwahl, wo ich auch mir ein bisschen Gedanken schon drüber gemacht habe, das ist nicht vielleicht auch noch zu tun, wer weiß, ob man nicht vielleicht in Quarantäne ist.
Ja.
Es kann ja einfach sein, dass richtig. Man irgendwie 3 Tage vorher oder 2 Tage vorher sich positiv aufs Coronavirus testet und dann nicht raus darf.
Ja.
Das wäre dann problematisch.
Ja, und auch sonst, wenn man dann tatsächlich mal krank ist, hat man vielleicht auch keinen Bock, sich da hinzuschleppen. Oder ich finde es einfach, auch wenn ich es mag, romantisch und so und es schön finde, es mir Spaß macht, bin ich inzwischen da sehr pragmatisch und sage, meine Stimme ist weg, dann ist sie weg, das ist gut. Es kann jetzt natürlich noch sein, dass bis zur Wahl etwas Gewaltiges passiert, was meine Entscheidung verändert. Dass ich dann doch eine andere Partei wählen möchte. Das würde doch für die Wahl vor Ort sprechen. Aber es ist unwahrscheinlich. Ich habe mit viel Wucht mein Kreuz gesetzt und ich freue mich. Bin ganz, ganz, ganz gespannt auf diese Wahl. Sehr, sehr gespannt. Ich finde es in vielerlei Hinsicht eine der interessantesten Bundestagswahlen, die wir seit Jahrzehnten hatten.
Ja, ich bin auch richtig gespannt.
Bill Cosbys Strafe wurde aufgehoben.
Ja, schon vor längerer Zeit.
Ja, das sehe ich ja gerade.
Wegen eines Verfahrensfehlers oder irgendwie einer, weil er irgendwie für das gleiche Verbrechen 20 Jahre vorher schon mal irgendwie im Vergleich zugestimmt hat, für den er dann bezahlt hat. Und deswegen war der zweite Prozess nicht rechtskräftig.
Ja, und jetzt ist er frei. Mhm. Und jeder weiß, dass er schuldig ist und er auch.
Ja.
Wie geht's ihm wohl damit?
Ich glaube, er ist ganz happy, weil er hat sich hinterher geäußert von wegen, jetzt hat die Wahrheit gewonnen und so. Also er hat es ja sowieso immer abgestritten oder zumindest verharmlost und weiß, glaube ich, nicht. Er kann nicht richtig nachvollziehen, was er für ein fieses Schwein ist.
Tja.
Er ist nicht related to him, to his true self.
Ich wollte eigentlich mal, ich springe hier voll, tut mir leid. Ich wollte mal so eine Quickfire-Runde mit dir machen.
Quickfire?
Mit ganz schnellen Fragen, die du ganz schnell beantworten musst.
Ja, gerne.
Aber ich habe leider nicht so viele Fragen. Ich habe 4.
Naja.
Reicht das für eine Quickfire-Runde?
Ja, eine Short-Quickfire-Round.
Super random.
Okay, umso besser.
Okay. Es geht los. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Was ist dein liebster Superheld?
Oh, Spider-Man.
Was war deine schlimmste Frisur?
Als ich sie mir selber abgeschnitten habe, weil meine Mutter nicht mit mir zum Friseur gegangen ist.
Nicht als deine damalige Freundin sie dir geschnitten hat.
Das ist außerordentlich ähnlich, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, das war beides schlimm, aber schlimmer war, als ich sie selber abgeschnitten habe.
Was ist deine liebste Ballsportart, die nicht Fußball ist?
Selber spielen oder gucken?
Beides. Erst selber spielen, dann gucken.
Vielleicht Basketball, obwohl ich das nie tue. Und gucken vielleicht Handball?
Komm hoch. Interessante Antwort. Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter, obwohl ich es überhaupt nicht mehr gerne mag.
Aha, wegen Rowling oder auch sonst?
Nee, ich finde das Thema ist einfach durch. Harry Potter, da habe ich neulich drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ich glaube noch nicht. Harry Potter ist ja in der Generation, die so ein bisschen jünger ist als du und ich, war es ja über Jahrzehnte das Ding.
Ja.
Und alle konnten sich darauf einigen, also mindestens einmal im Jahr müssen die Harry Potter Filme geguckt werden, bla 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 bla. Mittlerweile ist ja eine neue Generation nachgewachsen, die nicht mit Harry Potter aufgewachsen ist und für die ist Harry Potter so alter Mist. Die interessieren sich dafür überhaupt nicht und verstehen das überhaupt nicht. Und das zeigt mir nochmal, wie alt wir eigentlich sind. Ja. dass es jetzt junge Menschen, die aber auch wahrscheinlich bald wahlberechtigt oder schon wahlberechtigt sind, sagen, Harry Potter, ja. Bäh, das ist doch, das haben meine Eltern früher gelesen, das interessiere ich mich doch heute nicht mehr für. Ja. Ist das nicht erschreckend?
Und für uns war Harry Potter eher so, weil wir waren eigentlich zu alt für Harry Potter, ja.
Ja, ich nicht. Ich habe das.
Also ich war zu alt für Harry Potter.
Na, eigentlich warst du es auch nicht. Du warst zu verbohrt.
Ich war zu reif für Harry Potter. Ich erinnere mich, weiß nicht, ob ich das tatsächlich hier schon mal erzählt habe, ich erinnere mich, dass ich glaube, den zweiten Band aus irgendwelchen Gründen, weil das damals niemand gecheckt hat, zu Ostern bekommen habe, als er gerade frisch raus war. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das gewesen sein muss. Da war ich auch tatsächlich noch ziemlich jung und ich mich an der sprachlichen Eintönigkeit des Textes gestört habe.
Bei einem Kinder- und Jugendbuch.
Ja, bei solchen Sachen, dass da zum Beispiel immer steht, sagte Hermine, sagte Ron, sagte Harry, dann sagte Ron, und so waren ganze Absätze geschrieben. Und das hat mich gestört.
Zu arrogant für Harry Potter.
Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich war nicht alt genug, um diese Haltung zu haben. Letzte schnellfreie Frage, sag ganz schnell die Band, die dir, wenn du sie anmachst, am zuverlässigsten instant gute Laune macht.
Auf jeden Fall Liedfett.
Habe ich mir gedacht.
Einfach, weil ich das auch am häufigsten genauso benutze, diese Musik.
Und das funktioniert tatsächlich, ja?
Das funktioniert sehr gut.
Das habe ich nämlich, deswegen habe ich das, glaube ich, damals aufgeschrieben, weil ich bemerkt habe, dass es das gibt, dass man unabhängig von seinem Befinden, vielleicht nicht ganz unabhängig von seinem Befinden, wirklich steuern kann, dass man gute Laune kriegt, obwohl man keine gute Laune hat, indem man bestimmte Musik anmacht. Und es funktioniert dann wirklich.
Ja, aber ich glaube, du brauchst schon eine gewisse Grundhaltung dafür. Also auch in dem Moment, wie du gesagt hast. Also wenn du irgendwie traurig oder krank oder erschöpft bist, dann klappt das vielleicht nicht so gut. Aber wenn du eher so neutral eingestellt bist, ist es sehr, sehr gut möglich, mit der richtigen Musik für den Moment das in die richtige Richtung zu kippen. Ganz generell würde ich die Frage noch ausführender beantworten mit Dinge, die ich mitsingen kann, weil das, dann ist es auch relativ egal, was das ist, dann könnten es theoretisch auch Balladen und ähnliche Songs sein, also es müssen dann gar nicht unbedingt fröhliche, treibende, energetische Stücke sein, sondern es geht mir dann eher so ums Partizipieren an der Musik durch Gesang und das funktioniert bei mir immer hervorragend.
Das kann ich verstehen. Ja, das geht mir vielleicht auch ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob es nicht eher so ist, dass ich nur dann mitsinge, wenn ich gute Laune habe, oder ob mir das Mitsingen oder die Mitsingbarkeit. Egal. Ja, gute Antwort. Handseife oder Flüssigseife?
Flüssigseife. Ich finde Handseife immer ein bisschen ekelhaft.
Ah, ekelhaft. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich darauf hinaus, dass Handseife den riesengroßen Nachteil hat, dass sie, wenn sie klein wird, kaum noch zu benutzen ist. Und ich habe den Anspruch, die bis zum Schluss zu verwenden. Und ich freue mich fast immer ein bisschen, auch wenn ich mir Mühe gebe, dass sie mir nicht aus der Hand rutscht, das kleine Stück, und dann in den Abfluss läuft. Wenn ich es upsie nicht verhindern kann, weil das Dreckstück dann einfach weg ist, weil es ungefähr 5-mal so lange dauert, die letzten, weiß ich nicht, 5% wegzumachen, wie die 95% der Seife davor.
Aber auch die 95% vorher sind ja schon aufwendiger als Flüssigseife.
Nee, also ja, vielleicht ein bisschen, wobei ich auch diese Spender manchmal doof finde, wenn die dann nicht so richtig, wenn sie schon fast leer sind, dann haben sie nicht mehr genug Gewicht und wackeln so rum und kippen manchmal um. Und einfach so ein großes Stück Seife in die Hand zu nehmen, das ist eigentlich wenig umständlich, finde ich.
Ja, aber da habe ich nicht so das Gefühl, dass auch der Handrücken und die Fingerzwischenräume vernünftig erwischt werden.
Aber wenn du...
Die schäumen ja nicht so doll, oder doch? So Handseifen.
Nicht so doll, das stimmt, aber ich glaube, dass das Schäumen, sagen die das nicht immer alle, dass es beim Shampoo, dass sie da Zeug reinmachen, extra mit dem Schäumen, damit man das Gefühl hat, dass es besser funktioniert, aber gar nicht wirklich besser funktioniert und dass es eigentlich nur schlecht ist, weil da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, die das machen. Aber eigentlich ist es so, dass du mit dem Handseifenstück dir das erstmal einschäumst, dann legst du es hin und dann machst du Handrücken und zwischen den Fingern und so, und dafür ist es eigentlich ausreichend, ja, würde ich sagen.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf einer WG-Party oder so bist und da waren vorher schon 20 besoffene Leute irgendwie auf der Toilette und dann bist du der Nächste und dann ist da noch dieses halb, also dieses feuchte, halbwarme Stück Seife.
Ja.
Ist das nicht, also findest du es nicht auch ein bisschen eklig?
Doch, aber eigentlich, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, nicht, denn das ist ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, bei den Pipi-Händen, glaube ich, Ja. Oder bei Mais in der Spülmaschine, ich weiß nicht genau. Das ist ja Seife, das ist ja, also, das ist, muss ja super sauber sein. Denn die Leute haben das zuletzt an der Hand gehabt, als bereits die Seife ihren Dreck runtergespült hat. Und dann, also ich weiß nicht, wie man sich an Seife schmutzig machen kann. Ich verstehe, dass es ein bisschen eklig vom Gefühl ist, aber ich würde denken, alles, was da jemals eklig dran war, ist bereits weggewaschen.
Du gehst den Nick Miller Way of Life, der bei New Girl gesagt hat, auf die Frage, warum er denn noch nie seine Handtücher gewaschen hat. I don't wash my, was heißt Handtücher auf Englisch?
Towels.
I don't wash my towels, the towels washes me, that's crazy.
Ja.
Nur, dass natürlich die Handtücher einen nicht tatsächlich selber waschen, sie trocknen einen ab. Aber muss ich gerade dran denken. Ich glaube, wenn die Keimlast groß genug ist, dann kann, also Seife desinfiziert ja nicht wie so hochchemisches Desinfektionsmittel desinfiziert.
Nein, es desinfiziert nicht, aber es wird ja alles abgespült. Wenn du unter fließendem Wasser das machst und dann irgendwie mit den, dann sind doch die Keime schon längst weg. Dafür wäscht man sich ja die Hände.
Aber erst danach, wenn du es schon hingelegt hast, machst du dir Handrücken und Zwischenräume der Finger.
Ja, aber also, du legst sie ja nicht mit dem Handrücken, nur den Zwischenräumer ab. Aber okay, es ist zumindest psychologisch nachvollziehbar, dass das ein bisschen unangenehm ist. Dass man lieber, aber, was machst du beim Spender? Du drückst mit deinen trockenen Händen oben auf den Drücker, mit den alle anderen Ekelranz-Leute vorher auch da drauf gedrückt haben, ohne sich die gewaschen zu haben. Also eigentlich ist dieser Spenderkopf viel schlimmer als das Stück Seife.
Ich mach das mit dem Handgelenk.
Ja, dann ist halt dein Handgelenk voller Pisse.
Nee, aber das wasche ich ja beim Waschen.
Ja, das machst du ja beim Seifenstück auch. Also das ist kein Unterschied. Ich glaube, der Unterschied ist, dass das eine Stück ist feucht und mit Feuchtigkeit verbindet man eher so und haben die angefasst und so, als mit so einem Stück Plastik. Aber ich glaube, wenn du die Keimlast untersuchen würdest, wäre auf dem Spender, wäre schlimmer als, habe ich doch mal erzählt, bei Hagenbecks Tierpark in Corona, oder? Nee, im Wildpark Schwarze Berge, wo da so ein Desinfektionsspender war in der Hochzeit von Corona und alle Leute hingegangen sind und da drauf gedrückt haben, aber er war halt leer.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, so ist das auch mit dem.
Im Idealfall spenden die ja automatisch, wenn du was drunter hältst.
Ja, aber das hast du ja nicht in Privathaushalten, oder?
Doch. Unser guter Freund Sebastian hat sowas zu Hause und ich hatte sowas früher auch mal. Nee, wow. Hatte ich gar nicht. Aber auch manche Privathaushalte.
So mit Sensor? Ja, dafür ist es natürlich genau da.
Exakt. Exakt dafür.
Aber ich bin da sowieso nicht so. Manche Leute gehen ja auch einfach so denn in so ein Klo, fassen nichts an und wollen nichts berühren. Ich habe mir da eine gesunde
Scheißegalhaltung.
Schlechtes Wort.
Nee, ich bin da auch nicht so empfindlich. Es gibt ja auch Leute, die auch in öffentlichen Toiletten irgendwie die Türgriffe nicht selber anfassen, sondern dann irgendwie umständlich mit den Ellbogen im Cinemax versuchen, da aus der Tür rauszukommen. was irgendwie immer nicht gut funktioniert oder höchst albern aussieht. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Probleme mit. Aber ich wasche mir auch die Hände, wenn da ein Stück Seife liegt. Aber wenn ich die Wahl hätte, nehme ich immer diese Flüssigseife. Auch weil ich das Gefühl habe, ich kann damit viel verlässlicher alle Flächen erreichen, die ich erreichen möchte oder muss.
Also früher ging es mir genauso. Ich bin inzwischen, glaube ich, umgestiegen. Es ist auch ein bisschen nachhaltiger. Ich glaube, man braucht weniger. Ist egal. Außerdem habe ich aus der Auflösung des Hauses meiner Oma irgendwie 200 Pakete Handseife rumliegen von 1972, die ich jetzt alle nach und nach verbrauche.
Das hält sich ja auch, da muss man ja keine Sorge haben.
Seife irgendwie wird nicht schlecht.
Ich habe eine These und ich habe sie schon ausprobiert an anderen Leuten, die nicht du sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass du mir eher zustimmst, als die anderen Leute es getan haben. Also, pass auf, These: Fleisch ist die unwichtigste Zutat auf einem Burger.
Also wir reden nur von den Grundzutaten, ja? Brötchen, Fleisch, Soßen und irgendwas Salatiges. Tomate oder Salatblatt oder Gurke oder so.
Zwiebel, ja. Käse.
Käse. Das ist so wie das, was wir beim Hotdog durchgespielt haben. Ne? Was passiert, wenn man die ganzen einzelnen Zutaten wegnimmt? Wenn du das Fleisch wegnimmst, nee, da würde ich dir, glaube ich, tatsächlich nicht zustimmen.
Moment, vielleicht noch mal so viel. also die Tatsache, dass es echtes Fleisch sein muss. Vielleicht ist das
ach etwas so klarer. Ja, das also, auf jeden Fall.
Dass es echtes Hackfleisch sein muss. Ja. Sondern, dass du das 1:1 oder beziehungsweise so ersetzen kannst, dass es dir nicht auffällt, dass es sich nicht um ein Fleischesserprodukt handelt.
Das ja, also, ich eigentlich sagen. Also sowohl kannst du es natürlich mit diesen vegetarischen Patties, die genauso schmecken, aber von mir aus auch mit irgendwas anderem, was nicht nach Fleisch schmeckt, aber was die Funktion erfüllt. Also
genau,
so ein Gemüsebratling genau. Oder meinetwegen auch ein
Rösti genau.
Oder irgendwas. Ja, auf da bin ich voll bei dir. Ich würde beim Fleisch sogar tatsächlich sagen, wenn man das ganz rausnimmt, gar kein Patty, würde ich sogar fast sagen, lieber ohne den Patty als ohne das Brot. Denn es gibt ja auch so Burger, wo du so nur, beim Blockhaus gibt es, da gab es glaube ich früher mal, nur so eine Frikadelle mit dann ein bisschen Ketchup oder Salat oder so. Das ist dann einfach kein Burger mehr. Ich finde, der Burger ist durch das Brot hat viel mehr Charakter als durch das Fleisch. Aber bei allen anderen Zutaten würde ich sagen, eher den Käse weg, eher den Salat weg, eher die Soßen weg, als das Fleisch weg. An erster Stelle steht Brot, dann das Fleisch oder der Ersatz und dann der Rest.
Würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Beim Brot gehe ich mit, aber ich würde sagen, dass die Soßen wichtiger sind als das Fleisch.
Kommt auf an, wie saftig das Fleisch ist und wie gut das gewürzt ist.
Und was für Soßen du gerne benutzt.
Es kommen viele Dinge an. Ja, ja. Meine okay, Frau sagt immer, sie versteht Burger nicht, weil, warum Burger so populär geworden sind, weil das so unpraktisch ist, die zu essen und zu machen. Das quitscht raus, das quatscht raus, das ist einfach gar nicht geil. Das ist einfach nur ein Matsch, der nichts bringt und sie weiß nicht, woher die Popularität kommt.
Ich also kann bei immer mir nur sagen, auf jeden Fall vom Matsch, weil ich mag Matsch.
Ja, aber auch die also bei so einem McDonald's-Ding ist es nicht so, aber sehr viele Burger sind ja tatsächlich sehr schwer zu essen. Dann quillt die Soße raus, dann fällt das Brötchen auseinander, dann bröckelt der Gemüsebratling zusammen.
Ja, es gibt einfach so eine Stufe, wenn die erreicht wird in der Größe und in den Zutatendichten des Burgers, da kann man die halt nicht mehr mit der Hand essen, sondern muss Messer und Gabel zwangsweise nehmen. Und dann geht es auch, aber das ist irgendwie dem Burgergefühl nicht so richtig zuträglich.
Also ich kann immer nur entgegenhalten, ich finde Burger geil und ich glaube, dass die meisten anderen Leute auch Burger geil finden, deswegen sind sie so erfolgreich, aber ich kann nicht ganz entkräften, dass es ungewöhnlich ist, dass ein Gericht, das so schwer zu essen ist, die Ikone des To-Go, Fast-Food, Easy-to-Eat geworden ist.
Naja, aber es ist ja unter anderem und auf jeden Fall nicht zuletzt wegen der Burger-Varianten von Burger King und McDonald's so ein großes Ding für To-Go und mal eben auf die Hand und die funktionieren ja in der Regel gut.
Aber ich finde Sandwiches und Pizza und so ist eigentlich trotzdem überlegen. Naja, aber ich finde Burger super. Ich esse sehr gerne Burger, nach wie vor auch als Vegetarier.
Ja, ich finde auch Burger super und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis gewesen, dass gerade mit diesen Ersatzprodukten man das Burger-Erlebnis, alles, was ich daran mag, muss ich mal so formulieren, 1:1 bekomme, ohne dafür Fleisch benutzen zu müssen.
Ja, ohne Frage, ja, das ist so.
Das ist eine gute Sache.
Was guckst du?
Ich habe gerade noch eine Handy-Notiz gefunden. Ach ja. Du hast ja mal versucht, das Wort zu, oder wir prägen das Wort Uramerikaner für die Ureinwohner des Kontinents Amerika.
Ja.
Die Ureinwohner des Kontinentes Australien nennt man Aborigines. Ist das politisch noch okay? Kann man das machen? Darf man das? Also jetzt ernst gemeinte
Frage? Weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, dass das geht, aber es kann natürlich auch da sein, dafür kenne ich mich zu wenig aus, dass es da auch einen Diskurs zu gibt.
Okay, falls ja, dann entschuldige ich mich dafür, dann weiß ich davon einfach nicht. Aber was ich eigentlich fragen wollte, gibt es, und wenn ja, wie heißen die, Ureinwohner in Kanada? Oder waren das auch Uramerikaner?
Ja, würde ich sagen.
Ja, weil die damals die Grenze nicht so gezogen haben.
Na, auf jeden Fall haben sie die Grenze nicht so gezogen. Vielleicht war es ihnen da ein bisschen zu kalt und deswegen haben sie das den Grizzlies überlassen. Aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass da auch einfach Stämme gewohnt haben. Darf man Stämme sagen? Muss man, glaube ich, sogar.
Ja, also wüsste ich jetzt nichts, was dagegen
Volksgruppen, spricht. Whatever. Ich gehe davon aus, aber man hört davon nichts, ne?
Ist mir noch nie untergekommen.
Die US-Amerikaner sind immer böse, aber von den Kanadiern hört man das nicht. Gehe ich von aus.
Also du gehst davon aus, dass es dann auch Uramerikaner gewesen sind?
Ja.
Kanadische, also hast du mal irgendwie die Begrifflichkeit kanadische Indianer oder so gehört?
Nee, auch nicht kanadische Ureinwohner. Ich vermute, die werden subsumiert unter amerikanische Ureinwohner. Das ist sowieso so ein Fuck-up, dass das Land USA heißt und der Kontinent Amerika und dass Amerika immer synonym für das Land benutzt wird. Das stört mich total.
So wie bei Afrika?
Die haben, ja, das ist noch ein bisschen was anderes, aber die USA hätten sich einfach mal einen Namen für ihr scheiß Land ausdenken sollen.
United States of America. Auf den Kontinent Amerika,
auch das
wo United, dann aber Kanada nicht zugehört bei den USA.
United Kingdom ist auch so ein Quatsch. United Kingdom of what? Und wie of verhält sich Kingdoms. Eigentlich, wie verhält sich eigentlich, ich meine, es gab doch auch andere Königreiche. Sind die das Einzige, haben sie den Scheiß gepachtet? Es gibt doch auch, wie verhält sich Great Britain zu UK?
Oh, keine Ahnung, sehr gute Frage.
Weil das ist einfach dasselbe ist, oder?
Ja.
Aber warum ist es ja nicht das United Kingdom of Britain?
Heißt es offiziell einfach nur United Kingdom?
Ich glaube ja. Genauso. Also da ist die USA wenigstens noch besser. Es ist nicht einfach nur United States, wobei das sehr häufig die offizielle Abkürzung ist. In the US.
US, ja.
Also, oder noch besser, in the States. Ich bin in den Staaten. Ich fliege rüber in die Staaten. Wir haben ja auch Bundesstaaten.
Ja,
das war, als wenn sich Österreich die Schweiz die Kantone nennen würde. Ich fahre in die Kantone. Gebt eurem Land einen Namen. Sie hatten eine Chance. Die haben aus dem Nichts, sie kamen aus Europa, haben da einfach die Natur und die Menschen, die da wurden, krass niedergemacht, versklavt und umgebracht und hatten die Chance, auf der grünen Wiese ein geiles Utopia zu bauen und dem auch noch einen geilen Namen zu geben. Da konnten sie sich zusammensetzen und sagen, denk richtig nach. Das ist nicht so, wie wenn du ein Kind kriegst oder dir einen Hund kaufst, dass du kannst ein ganzes Land benennen. Und das Beste, womit sie um die Ecke kommen, ist United States of America.
Vielleicht gab es vorher ganz viel Streit, weil der eine wollte es Super Country nennen und der andere hat dann gesagt, nee, ich finde, das Land sollte lieber Kaligustan heißen und dann haben sie sich am Ende darauf einigen müssen, na gut, dann einfach United States.
Oder so. Wie war denn das eigentlich? Die United States sind sie ja doch erst geworden nach dem Bürgerkrieg, oder?
Oh, Alter, weiß ich nicht.
Darum geht es doch eigentlich, dass sie die United States sind.
Ja, was waren sie denn vorher? North
and New South England? States? I don't know. Hießen sie nur nach den Staaten und hatten gar keinen... Ich weiß zu wenig dafür, dass ich so viel über dieses Land weiß, über diesen Aspekt.
Dafür, dass du so viel weißt, weißt du viel zu wenig.
Ja, wir haben doch mal festgestellt, dass es merkwürdig ist, wie viel wir über die USA wissen.
Das stimmt, im
Vergleich zu anderen Ländern. Aber das kann uns vielleicht ein US-amerikanischer Zuhörer oder eine US-amerikanische Zuhörerin näher umreißen.
Nochmal kurz was anderes. Wir haben ja beim letzten Mal über Gewalt gesprochen in Medien, in Filmen und Spiel und Fernsehen und so, ne?
Ja.
Kennst du die Seite moviebodycounts.com?
Nein. Ich kenne nur YouTube-Videos, die Toten in Videos zählen. In Filmen.
Moviebodycounts macht genau das. Die haben, die zählen in Filmen die On-Screen-Death, also die Tode, die man tatsächlich auf der Leinwand sieht.
Also nicht, da ist irgendwie explodiert ein Hochhaus und in dem Hochhaus sind
mutmaßlich
10.000 Leute, sondern nur, du siehst einen Menschen und dann stirbt er.
Genau. Ja, okay. Muss nicht ein Mensch sein, je nach Filmgenre.
Papagei. Zombie.
Auf jeden Fall muss da getötet werden. Und hast du eine Idee, welches der Film sein könnte mit dem höchsten Bodycount auf dieser Seite? Das ist ein Film, den du auf jeden Fall gesehen hast. Das kann ich dir sagen. Ich kann dir auch sagen, es gibt 836 Tote zu sehen während des Films. Kann man zählen.
Also wenn ich jetzt an Filme denke, die viele Tote haben, fallen mir natürlich schnell die Tarantino-Filme ein. Weil der ja zum Teil so im Minutentakt, aber das passt nicht, weil da selten so Armeen und so durch die Gegend kommen. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Django oder Inglourious Basterds jetzt 800 Tote haben. Die anderen viel weniger, da wird das jetzt zelebriert. Aber gut, bei Kill Bill kommen 88 Leute ja ziemlich schnell. Und der ist wahrscheinlich relativ weit vorne, Kill Bill 1. Aber außerhalb der Szene glaube ich auch nicht so viel, ne? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich kann dir sagen, Kill Bill ist Platz 68.
Ja, immerhin.
Mit 95.
Und 88 sind davon die Crazy 88.
Ja, ich weiß nicht, ob du wirklich 88 tote Crazy 88
siehst. Ich kann mir vorstellen, dass er das so gemacht hat.
Würde mich jetzt auch nicht wundern. Nein, auf Platz 1 mit 836 ist Lord of the Rings Return of the King. Rückkehr des Königs in der Extended Edition. Der, also blutigste kann man nicht sagen, aber der was die Tode auf der Leinwand angeht, brutalste Film aller Zeiten.
Aber weil Gandalf da mit seinem weißen Stick die alle umhaut, oder was?
Das wird eine Rolle gespielt haben, aber es gibt ja auch einfach sehr viele Schlachtenszenen. Und wenn du das dann dir in Zeitlupe anguckst, um das alles zählen zu können, dann kommst du eben auf 836.
Aber die Armen, die diese Seite machen, die müssen dann überlegen, ob der da hinten rechts in der Ecke hinter Aragorn mit dem Schwert durch die Schulter gestochen wurde, ob der wirklich daran gestorben ist oder ob der vielleicht hinterher einfach noch blutend auf dem Schlachtfeld lag und nach Hause gehumpelt ist.
Ja. Ich glaube, die gehen dann schon von einem tödlichen Treffer aus. Schätze
Im Zweifel für den Tod. Das ist das Motto der Seite. In dubio pro mortis.
Jedenfalls hat er über 200 Tote mehr als Platz 2 Kingdom of Heaven, also Königreich der Himmel. Da sind es nämlich nur 610. Also schon wirklich mit heftigem Unterschied. Und Titanic befindet sich auch auf Platz 8, also in den Top 10, mit 307 On-Screen-Death.
Das heißt, die haben wirklich bei Lord of the Rings 8, also das sind wahrscheinlich auch viele CGI-Orks dabei gewesen, ne?
Na, mit Sicherheit.
Aber bei Titanic haben sie 300 menschliche Statisten oder so gehabt, die gespielt haben, dass sie sterben. 300 ja, einzelne Personen können zu Hause erzählen und sagen, ich bin in Titanic gestorben.
Erstens sind da wahrscheinlich auch manche Leute mehrfach gestorben in verschiedenen Rollen. Und zweitens sind auch da, glaube ich, viele CGI-Tode dabei.
15 Uhr tot von der Reling. 17 Uhr tot im überfluteten Korridor. Das ist mein Schedule für heute.
Ja, das ist eine ganz, ganz schöne Seite. Ich finde die ganz spannend. Moviebodycounts.com. Kann man auch nach Regisseuren oder nach Schauspielern sortieren und mal gucken. Zum Beispiel habe ich hier jetzt gerade Christian Bale hat wie viele Leute getötet?
Ah, wie viele er getötet hat, okay.
Glaube ich. In Prestige 7? Hat er 7 Leute getötet in Prestige? Bei Batman Begins 18? Kann das sein?
Gibt es da auch, wer wie oft gestorben ist? Es gibt auch immer das Sean Bean-Ding, der Sean Bean, der am häufigsten getöteste Schauspieler aller Zeiten ist.
Kann ich mal gucken, aber ich glaube, das gab es nämlich auch. Ach, Sean Bean ist unter B, nicht unter S.
Ja, es gibt schöne Zusammenschnitte von allen Filmtoden von Sean Bean.
Nee, so wie ich das hier rauslese, hat er als Boromir 118 Leute in Fellowship of the Ring getötet.
Wow, das ist eine gute Quote, 118-1.
Ja, nicht schlecht.
Da wäre er bei Counter-Strike ganz weit vorne in der Frag-Statistik.
Das ist ihm bestimmt sehr bewusst. Benni, ich weiß, du hast noch ganz viel zu tun, bevor du andere Sachen noch tun musst. Deswegen würde ich dir jetzt den Ausweg aus der Folge ermöglichen, so du denn den nehmen möchtest.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn du noch irgendeinen Knaller hast, den du unbedingt loswerden möchtest, bitte. Wir sind ein bisschen flickenteppichmäßig heute unterwegs gewesen. Wir sind sehr gesprungen von Thema zu Thema. Ich kann keinen roten Faden erkennen.
Nee, gab auch keinen.
Das gab keinen, ne? Sonst haben wir das manchmal so.
Aber ich kann eine Klammer schließen vielleicht.
Ja, das ist schön.
Ich schließe die Klammer und sage, ich habe festgestellt, jetzt wo ich so lange nicht krank war, ich kann nicht gut krank sein. Ich bin ein richtiger Jammerbolzen. Das ist schrecklich. Ich bemitleide mich die ganze Zeit. Ich sage das nicht alles laut. Ich jammer nicht viel nach außen, ein bisschen mit Sicherheit, aber glaube ich nicht übertrieben doll. Aber vor allem, ich tue mir selber durchgehend so heftig leid, das ist ganz unangenehm. Ich denke mir, oh, es tut so weh, ach, ich kann nicht vernünftig atmen. Warum, womit habe ich das verdient? Ich darf wirklich niemals ernsthaft krank werden.
Da und alt, du darfst auch nicht alt werden.
Ja, ich glaube, wenn das so ein Prozess ist, der so schleichend passiert und ich merke, okay, ich kann jetzt irgendwie keinen Lotussitz mehr, dann ist das irgendwie besser zu ertragen, als wenn es mir dem einen Tag noch gut ging und ich dann aber am nächsten Tag ins Bett gefesselt bin.
Ja, aber es gibt ja alte Menschen nicht, die können nicht nur keinen Lotussitz, die haben einfach durchgehend leichte Schmerzen.
Oder starke.
oder durchgehend starke und die sind einfach bei allem krass eingeschränkt und zu langsam, können bestimmte Sachen nicht, also wirklich unpraktische Sachen. Der Lotus-Sitz ist nicht so praktisch.
Ist schon Nein, der ist praktisch. Nicht so praktisch.
Aber nicht so praktisch wie Treppensteigen zum Beispiel.
Ja, oder atmen.
Ja, atmen ist super praktisch.
Super praktisch und super wichtig.
Atmet. Bleibt, atmet weiter. Atmet bis zur Bundestagswahl noch ein bisschen darüber hinaus.
Atmet uns treu weiterhin ins Ohr.
Um 18 Uhr könnt ihr einmal kurz den Atem anhalten.
Wenn die Hochrechnung kommt.
Wenn die Hochrechnung, nee, die kommen erst um 19 Uhr, ne? Um 18 Uhr kommen die Umfragen. Ja, und dann wisst ihr vielleicht schon, wer unser nächstes Regierungsoberhaupt wird.
Ja, das wird spannend. Aber wir haben ja noch eine Folge, bevor die
Bundestagswahl ist. Christian Lindner oder Dietmar Bartsch. Ja, das wird dann das Bundestags-Special, wo wir jeden Kandidaten karikativ darstellen mit Stimmverstellung und Fragen beantworten, nämlich wie zum Beispiel Seife. Nee, was wollten wir Armin Laschet fragen?
Was war das? Mit den Rülpsen, warum man nicht mehr so viel rülpsen
wir muss. Imitieren, wie wir glauben, dass die Kandidatinnen und Kandidaten rülpsen.
Ne? Das machen freut wir in der nächsten Folge. Freut euch darauf. Ich liebe es, Sachen anzukündigen. Bis zum nächsten Mal, Benni, vielen Dank. Ich möchte mich für die heftigen Huster entschuldigen. Ich hoffe, die sind nicht allzu ekelhaft vom Klang her. Ich versuche die nochmal gleich ein bisschen rauszuschneiden, wenn das geht. Und ja, danke, Benni. Danke fürs Zuhören. Danke für die Empfehlung an die Tanten.
Ich wünsche dir gute Besserung, lieber Tim.
Ja, danke schön.
Dass du in der nächsten Folge wieder voll auf dem Damm bist. Und dass du nicht so viel leiden musst.
Nee, nächste Folge wieder gesund, aber trotzdem auf Codein.
Das bleibt. Das nimmst du mit aus dieser Krankheit.
Das nehme ich mit. Codein macht Spaß. Also, liebe Leute, vielen Dank. Gehabt euch wohl.